Hallo und herzlich willkommen zu Auch Interessant. Mein Name ist Ali Hackelaif und mit dabei ist wieder Basti. Hallo.
Moin, moin.
Wir reden wieder über Tech-Schlagzeilen und was diese Woche passiert ist. Unter anderem sind wir gerade in einer Veröffentlichungsphase, wo Apple alle paar Tage einen neuen Computer ankündigt und darüber wird zu reden sein. Des Weiteren haben wir noch ein paar andere, ich würde sagen, lustige Dinge aus der Tech-Welt mit dabei. Und vielleicht fangen wir mal mit der aktuellsten Geschichte an. Auch interessant hat ein Bonusfeed, in dem ich Folgen veröffentliche, die sich so sehr einem Thema widmen, dass es eigentlich ein eigenes Thema in einer Sendung hätte sein können, aber die Sendung dann auch ein bisschen gesprengt hätte. Da habe ich halbstündig über Filme oder Bücher geredet und unter anderem habe ich in dem Bonusfeed von Auch interessant über meinen Hack an der Xiaomi Mi Drone in Kombination mit der Meta Quest 3 gesprochen. Die Folge ist online, wenn ihr euch dafür tiefergehend interessiert. Die ist aber extra im Bonusfeed, weil ein sehr spezieller Typ Drohne, ein sehr spezieller Typ Headset, was ich da gebastelt habe, das ist vielleicht nicht für alle so interessant.
Ja. Aber ja. Also wir erwähnen so ein paar verschiedene Randthemen noch, die vielleicht dann doch interessant sind, um auch mal den Feed zu abonnieren da, den Bonusfeed. Aber da stimmt, so ein sehr spezielle Themen da eher in dem Feed.
Jo.
Oder Zusatzthemen halt.
Dann haben wir, seit wir das letzte Mal miteinander gesprochen haben, uns beide darum gekümmert, auf den 38C3 zu kommen. Mhm. Ich habe in der letzten Folge hier im Feed den Linus Neumann zu Gast gehabt, Sprecher des Chaos Computer Clubs. Und der CCC lädt dieses Mal zum 38. Kongress in Präsenz ein. Und da sind jetzt die Tickets in der Voucherphase draußen und die Anleitung, wie man reguläre Tickets kaufen kann, wenn man nicht durch einen lokalen Ableger oder durch einen Voucher aus dem Vorjahr an ein Ticket kommt. Also Info-Alert, macht euch jetzt Gedanken, wenn ihr kommen wollt. Hotelzimmer in Hamburg werden täglich teurer, was ich auch wirklich ein Unding finde. Also dass dieselben Hotels, die wir noch vor einer Woche gebucht haben, jetzt schon mitunter das Doppelte kosten.
Wir haben natürlich mit dem Podcaster-Geld direkt das ganze Hotel gekauft. Also man will ja seinen Vorgarten frei halten, ne?
Aber wenn ihr was persönlich zu klären habt, kommt zum 38C3.
Ja, also wir beide sind vor Ort.
Dann vielleicht auch noch, wo wir gerade so das hausmeisterisch abklappern. Danke an alle, die den Podcast weiterhin mit Rat und Tat unterstützen. Ich habe ja auf YouTube angefangen, einen Mirror von dem Podcast hochzuladen. Und jetzt hat sich jemand bereit erklärt, freiwillig mir da ein paar Cover zu stiften. Und seit es Cover gibt, klickt sich das Ganze auch viel, viel besser. Ich bin ein bisschen überrascht, dass es innerhalb von kürzester Zeit über 1142 Abonnenten, während wir gerade reden, geworden sind. Und ich würde mich sehr freuen, wenn die Leute, die den Podcast hören, auch auf YouTube mal einen Klick dalassen. Denn Podcasts haben ein großes Problem. Es gibt keine gute Empfehlungslogik. Also es gibt keinen guten Mechanismus. Du hörst diese 10 Podcasts, dieser könnte dir auch gefallen. YouTube hingegen ist total gut darin, zu erkennen, worum es in dem Video geht und was die Leute so interessiert. Also YouTube ist super wichtig, um neue Dinge zu entdecken. Und bisher glaube ich auch das Erfolgsversprechendste, wenn es darum geht, neue Hörerschaft zu erreichen und zu begeistern. Deswegen, wenn ihr die Zeit habt und den Podcast unterstützen wollt, dann tut das gerne, indem ihr auf YouTube vorbeischaut. Und ansonsten bedanke ich mich noch bei allen, die den Podcast finanziell unterstützt haben. Das geht über bunk.me/hackalive und steht auch in den Shownotes als erster Link, wie man hier Geld in die Technik reinwerfen kann. Und da würde ich dann gleich auch einsteigen. Ich habe nämlich ein Technik-Upgrade vollzogen.
Man hört's auf jeden Fall. Also ich zumindest aktuell. Ja. Mal schauen, was dann auf Phonic draus macht wahrscheinlich.
Ja, wobei, je besser die Aufnahmen, mit denen wir anfangen, umso weniger Auphonic brauche ich. Mhm. Und zwar sitze ich jetzt hier vor einem anderen Mikrofon, das in ein anderes Interface geht. Also ich habe vorher immer von Fifine oder Fifine in ein wirklich preiswertes $25 USB Plug-and-Play Mikrofon gesprochen. Das hatte nur vorne drauf einen Gain-Regler und das war gut genug, um unter ordentlichen Bedingungen sprach okay aufzunehmen, aber nicht mehr, nicht weniger. Und das hatte den Vorteil, es war halt sehr kompakt, man konnte es mit in den Rucksack werfen und ich hatte nie groß Sorge, dass das jetzt einen Transportschaden nimmt, weil $25 ist ersetzbar, das tut nicht so sehr weh. Und dann habe ich nach einigem Hin und Her und jetzt mit über 100 gesprochenen Stunden gedacht, ja, ich hatte zwischenzeitlich so ein Tascam DH07 Handaufnahmegerät in einer in einer AB-Anordnung und wollte das mal wieder rauskramen, weil ich ja für die Podcast-Folge mit dem Norm Ola ein Short aufgenommen habe und ich wollte das besser mikrofonieren als nur mit dem Kameraton. So, dann gesucht, nicht gefunden. Dann irgendwann, nachdem ich alle Kisten zweimal auf links gedreht habe, beschlossen, das Problem ist nicht, dass meine Realität nicht richtig rendert, sondern das wird in irgendeinem Umzug, Besuch, was auch immer, irgendwo liegen geblieben sein. Mich dann erstmal gebührend geärgert und dann geschaut, was kostet es, das nachzukaufen. Und dann stand ich vor der Wahl, gebe ich 100 für das aus, das ich schon mal hatte, oder gibt es davon ein sinnvolles Nachfolgemodell? Und dann habe ich mich so ein bisschen umgeschaut, weil das DH07, das ich hier hatte, das hatte einen moderat guten Akku, aber das war noch mit Mini-USB und der Klang war gut, aber das war sehr begrenzt auf die fest verbauten Mikros und dann ein bisschen umgeschaut und dann bin ich gelandet beim Tascam Porter Capture X6. Das X6 bezieht sich darauf, dass es 6 separate Tracks aufnehmen kann. Da sind fest verbaut 2 Mikrofone, die eine Stereo-Charakteristik können und die kann man entweder XY oder AB zueinander drehen. Also XY bedeutet, du hast 2 angewinkelte Mikrofone, die wie Hörner eines Stiers im Prinzip zueinander hinzeigen. Also die Spitzen der Mikrofone zeigen zueinander, sodass beide in einem sehr engen Korridor eine Überschneidung haben. Und diesen Korridor nehmen sie sehr gut auf und können dann sinnvoll daraus errechnen, wer war der Sprecher, was war außen drum rum. Und so, dass man aus dem, was in beiden Mikrofonen am lautesten ist, den idealen Pegel für, zum Beispiel, ich halte das Mikrofon zu jemandem hin, der an einem Ort steht, aufnimmt.
Mhm. Also Moment, noch zu XY. Also man nimmt diese Technik halt auch auf, oft so, um Räume allgemein aufzunehmen. Oder Räume in 2 Richtungen aufzunehmen, um so ein bisschen Stereo-Effekt zu nehmen oder zu bekommen, ohne dass man irgendwie so Phasenprobleme bekommt. Das kann man vielleicht noch mit dazu sagen. Das ist ja der Vorteil von dieser Methode zum AB, wo du gleich nochmal dazu kommen wirst, dass die Mikrofone, also zumindest die Kapseln der Mikrofone, sehr nah aneinander sind, idealerweise am gleichen Punkt. Und deswegen kommt das Audio, die Schallwellen, genau zur gleichen Zeit an beiden Kapseln an und man hat dann keine Phasenverschiebung. Also Phasenverschiebung ist, wenn an einem Mikrofon der gleiche Ton zu einem späteren Zeitpunkt ankommt als an einem anderen. Und wenn man die dann zusammenlegt, dann löschen die sich teilweise gegenseitig aus, um es ganz einfach mal zu halten. Und das hat man mit XY halt nicht. Bei AB muss man da auf jeden Fall drauf achten, dass man das da so anordnet, genau, die Mikrofone, dass man da keine Probleme mit hat, wobei das bei diesen ganzen Handrekordern eh so gebaut ist, dass man da nicht viel verstellen kann, dass man da irgendwie in Phasenprobleme reinrennt.
Genau, also in der XY-Konfiguration sind die Kapseln, wie du richtig sagtest, nah beieinander. Ich würde sagen, die sind vielleicht einen Zentimeter jetzt auseinander, aber gucken halt in unterschiedliche Richtungen, so dass man in einem sehr schmalen Korridor aufnimmt. Und wenn es auf AB gestellt ist, dann gucken beide Kapseln nach außen, also eigentlich ist der Name ein bisschen irreführend, weil ich finde, dass wenn er auf AB eingestellt ist, es viel mehr nach einem Y aussieht, weil die Ärmchen dann wegzeigen.
Ja, das Ding ist, wenn man sich so Schlagzeug-Overhead-Mikrofonierung in XY anguckt, dann sieht das ein bisschen mehr wie XY aus, weil dann hat man ja das meistens so Stäbchenmikrofone, also so Mikrofone, die so ein leichtes Stäbchen sind, so irgendwie jetzt 15, 20 Zentimeter lang, dünne Röhre. Und wenn man die in dieser Position anordnet, dann sieht das wirklich wie ein XY aus. Also das ist, glaube ich, einfach dieser Handrekorderform geschuldet.
Und darüber hinaus hat es 2 Ports an der linken Seite für XLR, die auch beide Phantomspeisung können. Und zwar sowohl mit 24 als auch mit 48 Volt. Also,
oh, das ist selten. Also dass die auch 24 Volt können, ist sehr selten.
Und das bietet mir die Möglichkeit, mit dem XLR-Mikro, mit dem ich hier gerade rede, das ist auch von Fifine, dem Hersteller, von dem mein anderes Mikro war. Und das hat hinten einen XLR- und einen USB-C-Port. Ich habe dir gerade das USB-C-Signal angeschlossen über Studio Link. Das heißt, du hörst mich in etwas niedrigerer Qualität aus dem Mikrofon. Und das XLR-Kabel läuft jetzt in das Tascam Porter Capture X6, wo dann bei mir hier eine viel höherwertige WAV-Datei aufgezeichnet wird, einfach mit viel höherer Bitrate, mit viel höherer Tiefe der Aufzeichnung. Und Vorteil jetzt ist, ich habe ein Mikrofon, das auch in so einer Gummiaufhängung in einer eigenen Spinne steht und viel weniger davon abhängig ist, ob ich an den Tisch klacker oder nicht. Ich habe ursprünglich beschlossen, dass ich ein Setup haben möchte, mit dem ich problemlos das Haus verlassen kann, weil ich jetzt auch im nächsten Monat ein Interview in Person führen werde. Und da war die Frage, stelle ich zweimal das Tischmikro hin, das ich bisher benutzt habe, oder kann ich das irgendwie anders mikrofonieren? Und jetzt habe ich halt hier ein Interface, in das ich zwei XLR-Mikros stöpseln kann. Das heißt, ich kann auch noch ein Hand-XLR-Mikrofon meinem Gast geben, sodass der sich gar keine Mikrofondisziplin aneignen muss, sondern das einfach wild vor sich herfuchteln kann.
Das ist natürlich immer so ein Thema. Deswegen ist ja auch eine sehr gute Empfehlung, gerade wenn man mit Podcasten und in Mikrofone reinsprechen anfängt, dass man irgendwie Mikrofone nimmt, die am Kopf montiert sind. Also jetzt dieses typische Beyer Dynamic Headset, Podcaster Headset, was dann so einen Bügel hat mit der Kapsel, der Mikrofonkapsel direkt vor dem Mund, weil man dann halt nicht das Problem hat, wenn man den Mund, also irgendwie den Kopf rumdreht, dass man dann nicht mehr in das Mikrofon reinredet. Das braucht ein bisschen Disziplin und gerade Gäste und sowas haben das halt nicht immer, ne?
Und vor allem, ich habe festgestellt, dieses Podcast als Hobby, ich mache das jetzt schon länger als eine Woche und möchte da vermutlich auch beibleiben. Und dann macht es mir auch einfach Spaß. Also ich glaube, der qualitative Unterschied, wenn Leute das jetzt auf ihren Autolautsprechern hören oder auf ihren AirPods beim Joggen, das wird nicht so den großen Wurf machen, weil es ja auch vorher ganz okay war. Aber mir macht es einfach Spaß zu wissen, ich arbeite hier mit hochwertigeren Dateien. Also das, was ich aufnehme, ist schon mal besser. Und dementsprechend nochmal großen Dank an die Zuhörerschaft, die das auch mitfinanziert hat. Und danke an alle, die hier weiterhin möglich machen, dass wir Budgets haben für Gäste und so weiter. Das, ja, also der Podcast wächst und gedeiht und es freut mich wirklich sehr, dass er auch weiterhin werbefrei bleiben kann. Ich hatte das in der Sendung mit Linus Neumann, da hatten wir auch nochmal geschnitten, dass so das Kerngeschäft von Facebook und von Google ist halt Aufmerksamkeitsmanipulation. Und am Ende des Tages ist Werbung immer genau das, sie manipuliert, worauf wir unsere Aufmerksamkeit richten. Und ich möchte die Leute halt höchstens dazu manipulieren, mehr mir zuzuhören. Und das kann ich guten Gewissens sagen. Deswegen danke für alle, die unterstützen, danke für alle, die drüber nachdenken. Und wenn ihr den Podcast nicht kommerziell unterstützen wollt, dann schaut doch mal auf YouTube vorbei und schreibt gerne einen netten Kommentar, damit andere Leute diesen Podcast auch entdecken können.
Das wollte ich vorhin noch einhaken. Das finde ich echt interessant, dass das auf YouTube so viel besser funktioniert als zum Beispiel auf Spotify. Denn der Empfehlungsalgorithmus bei Spotify ist eigentlich fast, gibt glaube ich keine andere Plattform, die so einen guten Empfehlungsalgorithmus bei Musik hat, und dass die das nicht einfach verwenden und irgendwie so ein bisschen umbauen und dann auch für Podcasts nehmen, finde ich interessant. Also hängt wahrscheinlich auch damit zusammen, dass natürlich der Spotify Podcast Player allgemein schwierig ist, mindestens, also echt gruselig in der Funktion, aber auch in der Funktionsweise. Aber gerade so mit so einem Empfehlungsalgorithmus, was ich bisher noch nirgendwo anders gefunden habe für Podcasts, könnten die sich irgendwie so ein bisschen ein Alleinstellungsmerkmal schaffen, finde ich.
Um mal über Zahlen zu reden, auf Spotify hat dieser Podcast in all seinen Folgen, also wir nehmen jetzt hier irgendwo in den 70ern gerade auf, 9500 Streams erreicht. Und ich habe auf YouTube allein in den letzten 4 Wochen 8000 Streams. Das heißt nicht, dass die Leute das durchhören, aber die Menge an Augen, die drauf gucken, ist halt viel, viel größer, beziehungsweise die Menge an Ohren, die reinhören. Und da merkt man, Leute sind bereit, auf ein YouTube-Video zu klicken und direkt aufs nächste zu klicken. Leute sind nicht bereit, auf einen Podcast zu klicken und da mal reinzuhören und dann den nächsten Podcast auszusuchen. Dementsprechend, YouTube ist zum neue Leute erreichen schon ziemlich unerlässlich.
Ja, finde ich interessant.
Ja, dann noch zu dem Gespräch mit dem Norman Ohler. Da habe ich einen Short aufgenommen, um das Gespräch zu bewerben. Und in diesem Short halte ich ein Buch hoch. Und ich habe das Buch von ihm als E-Book gelesen, wusste aber nicht, wie ich ein E-Book sinnvoll hochhalten kann. Also habe ich mir das Buch in Papierform gekauft, weil ich auch so für die eigene Bücherregalwand das irgendwie cool finde, wenn ich mit dem Autor geredet habe und dann steht da sein Buch. Das ist ja so Deko für Leute, die Bücher cool finden. Und dann kam von Amazon ein so dünner Pappumschlag, dass ich erstmal irritiert war und ich dachte, okay, vielleicht irgendwas vergessen, eine Micro-SD-Karte geordert für das Aufnahmegerät oder so. Nee, da kam einfach eine leere Packung. Und jetzt passieren Logistikfehler einfach immer, aber auf dem Buch Blitzt, wo es um die pharmazeutische Kriegsführung der Nazis geht, ist vorne groß Hitler drauf. Ich kann mir auch vorstellen, dass irgendjemand im Amazon Fulfillment Center einfach ein leeres Paket zugeklebt hat und das Hitlerbuch und aus Versehen vom Band gefallen ist. Wäre ich gar nicht sauer drum, auf jeden Fall. Dann wollte ich von Amazon die 9 Euro für das leere Paket oder zumindest, dass sie mir das Buch nochmal zuschicken. Dann hat Amazon gesagt, du müsstest jetzt mal belegen, dass das leer angekommen ist. Dann habe ich halt Fotos von der leeren Pappe gemacht, woraufhin sie gesagt haben, oh, danke, wir sehen das Problem. Hier sind 7 Euro. Dann habe ich mir gedacht, es ist meine Arbeitszeit nicht wert, hier irgendeinen Chatbot zu beknien für 2 Euro. Und naja, dann habe ich mir die 7 Euro genommen, 2 Euro sind, hat der Jeff sich in die Tasche gesteckt. Aber naja, das fand ich interessant, dass sie wollen, dass man die menschliche Hürde geht, zu sagen, da ist nichts angekommen, hier ist ein Foto von einer leeren Verpackung. Und ich hatte einem Freund davon erzählt, der meinte, ihm ist das Gleiche schon mal passiert, dass kein Paket zugestellt wurde, und beziehungsweise das Paket geklaut. Und dann sollte er auch nachweisen, dass ihm nichts geschickt wurde. Und dann hat er sich vor die Tür gelegt und mit den Händen gezeigt, wie groß das Paket gewesen wäre, das da nicht ist.
Sehr gut. Ja. Gefällt mir. Aber ich finde es, was für ein Warenwert war das ungefähr? Denn ich hatte eine ähnliche Geschichte letzte Woche.
9 Euro. Also okay, 9 Euro hat das Buch gekostet, wurde gebraucht zugestellt. Also Amazon war dann nur der Distributor, beziehungsweise Amazon hat, glaube ich, dieses Buch besessen, weil es wurde in einer Amazon-Pappe nichts zugestellt, aber ich habe es als used as new gekauft.
Okay, interessant, weil ich habe letzte Woche für so ungefähr 13 Euro auch aus einem Amazon-Versandlager so kleine, für so Gitarren, Fußpedal, Switcher, also wie Schalter, bestellt, weil ich da Sachen reparieren muss bei meinen Gitarreneffekten. Und die kam auch in einer Amazon-Verpackung, die aufgerissen war, also nicht richtig zugeklebt, trifft's eher. Und wahrscheinlich sind die dann einfach irgendwo unterwegs rausgefallen aus dieser nicht richtig zugeklebten Packung. Und da dachte ich auch, okay, mal schauen, wie gut das jetzt funktioniert. Im Endeffekt lief es bei mir relativ reibungslos. Ich habe da auch den Chatbot angeschmissen und die haben sofort eine Reklamierung des Betrags veranlasst. Und dank Bunk und Echtzeitüberweisung und sowas war das ungelogen 2 Stunden später schon da oder sowas bei mir auf dem Konto wieder.
Ich möchte an dieser Stelle erwähnen, ich habe ja mit John Roderick gesprochen, seines Zeichens Gitarrist und Sänger bei The Long Winters. Er sagt zu Effekt-Pedals, weil er seine gerade alle nach und nach los wird, sie machen 4 Dinge. Sie machen eine Oktave höher oder tiefer. Sie machen leiser oder lauter. Und manche machen wupp wupp. Manche machen wow wow. Und da gibt es noch welche, die machen. Und das sind alle Effekte, die Effektpedal können.
Ja, aber ja, auf jeden Fall. Dem würde ich zustimmen. Man muss aber auch sagen, wenn man sich so diese ganze Signalkette von Gitarre bis zum Endsound anschaut, also wenn man dann noch einen echten Verstärker dastehen hat, bis zu der Box, wo dann tatsächlich der Sound rauskommt, sind die Pedals und der tatsächliche Lautsprecher die 2 Dinge, die am meisten den Sound verändern und am wichtigsten für einen bestimmten Gitarrensound sind. Also der Gitarrenverstärker an sich, ohne jetzt den Lautsprecher direkt zu meinen, der Gitarrenverstärker an sich ist eigentlich fast egal, genauso wie die Gitarre ist auch gar nicht so wichtig. Viel wichtiger sind die Effektpedale davor und der Lautsprecher dazu ist zumindest das, was ich so in den letzten Jahren Art Audio Recording herausgefunden habe und was auch viele so vertreten in der Audiobranche.
Das ist ja, worüber ich mich mit Malek, Freund der Sendung, lange gestritten habe, dass ich benutze MIDI-Fußpedale einfach im Alltag und unter anderem, also in meinem Text-Editor of Choice, beziehungsweise Code-Editor of Choice, habe ich da auch einfach Makros, die ausgeführt werden, wenn ich Buchstaben drücke und dazu das MIDI-Pedal. Und das, also ist lustige Spielerei, so Sachen wie ganze Zeile auswählen und beziehungsweise ganze Zeilen kaskadierend auswählen. Das ist, wenn ich das Fußpedal drücke und die Pfeiltaste hoch. Das könnte man auch mit Shift hoch machen, ist mir schon bewusst. Aber macht halt mehr Spaß, wenn man so ein bisschen die Füße auch noch zu etwas benutzt, außer sie irgendwo abzustellen, während man am Schreibtisch sitzt. Und ich habe auch hier beim Podcast schneiden, dass ich ein Schleifenquadrat und T ist ja fürs Schneiden in Logic Pro das Command für Trim. Beziehungsweise, ich glaube, es ist nur das Blade-Tool. Auf jeden Fall, wenn ich einen Schnitt setzen möchte, dann habe ich das auch auf einem Fußpedal. so dass ich einfach nur hören und tippen muss und dann über das Trackpad die Spuren entsprechend zusammenziehe. Und da meinte Malik ganz lange, na, das kann man doch auch alles in andere DAWs einlernen und so weiter. Aber ich verstehe den Spaß, den man hat, wenn man live, während man etwas macht, noch mit den Füßen etwas bedienen kann. Und bei Musik macht es vermutlich auch noch mal mehr her, wenn man nicht nur in der Post den Effekt rein und daraus klickt.
Also ja, auf jeden Fall. Sobald man echte Verstärker nimmt, ist das sowieso so. Also man hat ja eine Signalkette. Ne? Man hat die Gitarre, dann geht es in den Verstärker rein. Von dem Vorverstärkung geht es dann in eine Endstufe rein und daran geht es in eine Box und davor steht dann idealerweise ein Mikrofon, wenn man das Ganze jetzt analog betrachtet. Und wenn man jetzt so Gitarreneffekte hat, setzt man die ja meistens zwischen Gitarre und Verstärker ein, also bevor sie in den Verstärker reingehen. Und dabei wirken die halt einfach ganz andere Sounds, als wenn man die Gitarre jetzt erst aufnimmt und danach Effekte drauf macht. Da kriegt man nicht alle Sounds so hin, leider. Man kann jetzt, also aktuell wird es natürlich meist so gemacht, dass einfach die Gitarre ohne Verstärker und sowas aufgenommen wird. Einfach die Eispur heißt das dann, die direkte Spur. Und dann kommen da einfach digitale Verstärker drauf über Plugins oder sowas. Und dann kann man das auch alles im Nachhinein noch machen. Aber wenn man jetzt wirklich mit einem echten Verstärker oder mit so Sachen wie dem Quad Cortex, was jetzt Malix öfters erwähnt, oder wie ich mit einem Camper aufnimmt, dann muss man das alles im Vorhinein machen. Und für Live-Sounds natürlich, ja, da muss man das auch im Vorhinein machen.
Hast du mal gesehen, wie man im vordigitalen Zeitalter Hall im Tonstudio aufgenommen hat?
Ja, natürlich. Also man hat sich, also da kommt ja der typische Plate-Hall her, ne?
Man hat einen Keller unter dem Tonstudio. Und da steht ein Lautsprecher und ein Mikrofon und dann kann man dieses Mikrofon immer weiter weg von dem Lautsprecher fahren und hat dann einfach einen echten Raumklang für den Hall. Und das ist so wirklich wild. Ich habe nie darüber nachgedacht, weil für mich Hall einfach immer ein Effekt war, den man digital reingehauen hat. Aber natürlich, wenn man echten analogen Hall haben möchte, braucht man einen echten analogen Klangraum, in dem das passiert.
Genau, und dann gibt's halt auch so Weiterentwicklungen davon, weil man hat ist daher ja halt an die physische Größe des Raumes begrenzt und da gibt's dann halt das, was ich gerade schon meinte, wo dann auch der Play-Teil herkommt, ne, wo dann so zwei Platten noch dazwischen gehangen werden und man nimmt eher das Signal von diesen Platten ab, was halt so ein bisschen das Signal und darüber über die Größe der Platten kann man dann sozusagen noch die Länge des Halls und sowas mitbestimmen. Genau. So ganz simpel runtergebrochen.
In der Sendung im Bonusfeed erwähnte ich unter anderem auch Spielereien mit der DSLR-Kamera an der Quest. Und das habe ich ein bisschen hocheskaliert. Denn nachdem wir drüber sprachen, dachte ich mir, mache ich doch einfach hier mal so für die Dokumentation ein paar Fotos des Ganzen. Und dann fiel mir auf, ich habe die Kamera vor Ewigkeiten gekauft. Ich habe hier zum Rumspielen eine Nikon D3300. Die war schon damals echt eine Hobbyistenkamera, nix Profi, die macht kein 4K, die macht vernünftige Fotos mit RAW als File-Format und die, also ist eine ganz nett für den Standard, die war so 2017, als ich die gekauft habe, was Gutes für Hobbyisten, so Leute haben damit ihre YouTube-Videos auch gedreht, weil da fallen auch Videos raus in Full HD mit 60 Frames beziehungsweise 59, irgendwas Frames. So ist eine okay Kamera gewesen, war nie High-End, aber war ja auch nie mein Bedarf. Mein Bedarf war, ich möchte DSLR, an die ich Objektive dran knuppern kann, die ich dann auch größtenteils alle gebraucht bei eBay für kleines Geld geschossen habe, weil das dann so Sachen sind wie, oh nein, das Objektiv ist runtergefallen und es ist ein Sprung auf dieser Ablesemetrik. Naja, ich konnte die Ablesemetrik auch so nicht lesen und das Glas war weitestgehend intakt und dann für 20 Euro ein Objektiv geschossen. Und naja, deswegen habe ich halt irgendwie hier so eine DSLR-Kamera und die hat an der Seite einen Port für Mini-HDMI und das kann man dann über die Capture Card auch wieder in die Quest reinwerfen. Und jetzt fiel mir auf, beim Rumspielen, die Akkus sind mit der Zeit ein bisschen schlapp geworden. Also der Nikon-Akku hält, wenn ich die Kamera aktiv benutze, eine halbe Stunde. Dann habe ich mal geschaut, was kostet es, diesen Akku zu ersetzen. Und bin dabei über etwas gestolpert, das ich so noch nicht gesehen hatte. Ich habe es mal in unser Pad auch getan. Und zwar gibt es jetzt vom Chinesen den Akku mit integrierter Ladelogistik und zwar auf USB-C. Das heißt, ich habe einen Akku, der so groß ist wie der Akkuklotz, der halt da unten in die Kamera reinkommt. Aber ich muss für den Akku nicht mehr eine eigene Ladebay mit mir rumschleppen, sondern ich kann ihn einfach an das USB-C-Kabel meines MacBooks hängen und ja, dann so meine Kamera laden.
Also für Akkus habe ich das so jetzt auch noch nicht gesehen, also so für Kamera-Akkus oder sowas. Ich habe das allerdings für interessanterweise für diese Rundzellen, für die typischen AA oder AAA Rundzellen schon gesehen, dann immer meistens mit Micro-USB und habe da halt immer den Nachteil gesehen, dass man halt durch diesen Port in dieser Batterie super viel Potenzial für Energie verschwendet.
Mhm.
Also irgendwie der Platz geht dann halt für diesen USB-Port drauf, anstatt irgendwie für Zellentechnik. Und dann hat man eine kleinere Zelle, also eine kleinere Batterie. Und bei so Akkus ist das ja aber wahrscheinlich eher weniger. Hast du so Dinger bestellt?
Ich habe die bestellt. Ich habe die auch, also vor allem für den Preis von einen bei Nikon nachkaufen, habe ich zwei mit USB-C-Anschluss bekommen. Und ich habe jetzt hier genug Akkus, dass Akku erstmal lange kein Thema sein wird. Und ja, in den Original-Akkus ist ja auch relativ viel Elektronik und Ladelogik noch im Akku verbaut. Das ist ja nicht nur eine Zelle, sondern da sind dann außen dran die die Kontakte, die anliegen müssen, damit die Ladeschale sie laden kann. Und hinter diesen Kontakten ist ja nicht direkt einfach die Zelle, sondern da steckt dann ja auch nochmal eine Regelungselektronik. Und da glaube ich, dass, also von der Nennleistung her, können die Akkus mehr. Auf der anderen Seite, die Akkus, die ich hier austausche, sind 7-8 Jahre alte Lithium-Ionen-Akkus, die schon damals halt günstig sein mussten, damit die ganze Kamera damals irgendwie 350 Euro kosten konnte. Und dementsprechend die neuen Akkus, selbst wenn da jetzt weniger Akkuzelle drin ist, dann ist die einfach potenter, sodass unterm Strich das gleiche Ergebnis rauskommt. Und ich muss mir keine Gedanken mehr machen, um Ladeschale mitnehmen und dann die Ladeschale lädt mit Mini-USB oder Micro-USB. Ist jetzt auf jeden Fall alles kein Thema mehr, weil immer mehr Dinge sich auf einen Port vereinheitlichen. Und ich finde, es bräuchte einen Begriff für etwas, wenn es nicht wirklich Upcycling ist, aber ich dem Ganzen nochmal mehr Lebensdauer gebe, dadurch, dass ich Teile der Ports aktualisiere. Also es gibt eine eigene Szene, die sagen zwar, das wäre Upcycling, aber es gibt auf YouTube mittlerweile einige Leute, die dann in alte Thermodrucker, die auf 9 Volt Spannung laufen, USB-C-Anschlüsse reinbauen und so weiter. Und ich schaue mir das immer ganz gerne an, weil ich mir denke, das sind so, einige Sachen sind mittlerweile echt einfach geworden. Also dass du so, vor allem wenn es diese zweipoligen runden Geschichten sind, dass du die einfach an einen USB-C-Port dran knuppern kannst und dann ist USB-C schlau genug zu unterscheiden, braucht das jetzt 5 Volt, 9 oder 12. Also das ist mittlerweile echt nicht mehr schwer nachzurüsten und da dann auch wieder mit 3D-Druck bauen Leute interessante Gehäuseadapter, sodass du Geräte, die sonst, weil wer hat das Kabel noch oder so viele verschiedene Kabel, wer hat die schon, halt auf USB-C nachrüsten kannst. Und ich finde, Recycling ist der falsche Begriff und Upcycling ist der falsche Begriff, weil es ja nicht das ganze Gerät aufwertet, sondern nur diesen einen speziellen Aspekt, um es langlebiger zu machen. Wenn es da einen bestehenden Begriff gibt, dann teilt mir den gerne mit. Ansonsten würde ich so etwas wie lebensverlängernde Maßnahmen, klingt so medizinisch, aber effektiv also ist glaube, es das wahrscheinlich ja.
Ich glaube, im Deutschen gibt es da auch nicht, also ist mir jetzt auch kein Begriff bekannt, aber wahrscheinlich gibt es einen englischen Begriff.
Upcycling.
Genau.
Ja, also ich habe meine Kameraakkus hochgekreiselt und dementsprechend für kleines Geld, das muss ich eh sagen, AliExpress ist ja mittlerweile wirklich Quell der Freude für diese Kamera, die es halt schon lange gibt, habe ich unter anderem auch ein für das Okular, also da, wo ich oben reinschaue, für den Viewfinder, habe ich eine, also ist mir das Gummi tatsächlich verloren gegangen, da habe ich geschaut, gibt's das in neu und habe dann einen Hersteller gefunden, der hat andere Gummi Laschen für das Auge gebaut, die dann auch viel mehr Abschirmung haben, sodass man das Auge gegen Licht abblenden kann und so weiter. Und bin da in so ein Rabbit Hole gefallen, dass ich jetzt wie bei Videokameras, wo man halt die ganze Zeit durch den Viewfinder schauen möchte, so einen weich gummierten Aufsatz habe, der sich ums Auge schließt und der dann auch eine Linse darin hat, die den Viewfinder um den Faktor 2 optisch vergrößert. Also es gibt so viel cooles, kleines Zeug rund um diese Kameras, das dann halt jetzt Centartikel kostet, weil die machen ihr Geschäft mit der aktuellen und der letzten Generation. Und wenn die Kamera dann halt 6-7 Jahre alt ist, dann ist das ja keine schlechte Kamera. Aber das Zeug wird immer günstiger, bis es dann irgendwann wieder den Retro-Charme bekommt und sauteuer wird.
Ja, immer diese Hasenlöcher.
Und auf AliExpress habe ich dann noch einen Gegenstand gefunden, den ich dir schon zuschickte. Und zwar ein Schlagring. Ja. Also sie sagen, es ist ein GoPro-Halter und ich habe lange nachgedacht, wofür. Also man kann damit super seine Schlägereien aus Perspektive der Faust filmen. Aber also, es ist eine Handhalterung, um die GoPro zu tragen. Und sie sieht halt einfach aus wie ein Schlagring. Und obendrauf ist dieser dreizahnige Adapter, in den man das GoPro-Gewinde schrauben kann. Und ich glaube, sie argumentieren, dass das ist, wenn du in Umgebungen bist, die slippery sind, also wenn du auf dem Surfbrett stehst zum Beispiel, dass Wasser nicht der Faktor ist, dass es dir aus der Hand rutscht, sondern dass du halt einfach nur überall, wo du die Hand zuklammern kannst, hast du das fest im Griff oder dass du da einen Karabiner durchhängen kannst und dann die GoPro so an deiner Kletterausrüstung rumbaumeln kann. Aber es sieht halt einfach aus, wie jemand hat einen Grund gesucht, Schlagringe verschicken zu können und hat dann nochmal ein GoPro-Gewinde dran gemacht.
Es ist wirklich komplett absurd irgendwie. Also ich kann mir auch, also selbst wenn du sagst, okay, man kann das dann halt gut festhalten, ne, gibt's halt einfach viel schönere Halterungen, um einfach die GoPro an einer Art Stab festzuhalten. Ne? Also ja, wie du schon meintest, der Anwendungsfall, ich denke, das ist auch vielleicht irgendwie aus einer Gag-Idee raus entstanden, aber wahrscheinlich wird's auch irgendwo ernsthaft verwendet an Hauptbahnhöfen oder sowas.
Hm. Oh. Eine Sache noch, die ich vergessen hatte, als wir über den Portacatcher von Tascam sprachen. Mhm. Der kann Bluetooth und es gibt eine App und Die App kann man auch auf dem Mac öffnen. Das Problem ist, die Hersteller haben gesehen, es gibt so ein Wettrüsten bei Zoom, einem anderen Mikrofonhersteller und bei Tascam. Wie sehr kann man seine Kunden quälen? Bluetooth kann der über einen proprietären Adapter. Dieser kostet 30 Euro. Und ansonsten hat man einfach nur unten eine verschlossene Klappe. Also habe ich mir gedacht, bei dem Preis, den das kostet, werde ich da nicht geizen. Und da habe auch diesen Bluetooth-Adapter gekauft. Und das muss ich sagen, ist wirklich cool. Seit man auf den M-MacBooks die iPhone-Apps laufen lassen kann, habe ich jetzt eine App-Verbindung, die es sonst nicht gäbe und kann mir hier in Größe meines Displays virtuell anzeigen lassen, was gerade auf dem 3-Zoll-Display des Tascam-Recorders zu sehen wäre. Und für jemanden, der nicht gut gucken kann, ist es halt total geil, so sein ganzes Aufnahmesetup jetzt in groß zu sehen, das sonst nur auf dem Gerät angezeigt wird. Und ja, die ganzen anderen Funktionen, dass ich aus der Ferne sehen kann, was auf dem Display zu sehen wäre, Gain nachregeln kann und so weiter, das ist halt nett, aber also ich fände cooler, wenn sie bei dem Preis das einfach integrieren und verbauen, weil ich nicht glaube, dass die Leute es nicht nutzen, sondern die Leute sind dann halt alle genervt und kaufen es trotzdem. Und vermutlich machen sie es genau deswegen separat. Aber ja, also was ist daraus geworden, dass man versucht, das bestmögliche Produkt zu bauen?
Also mindestens bei Software wird dann ist meistens richtig schlecht. Ich weiß nicht, wie gut funktioniert die App so, alleine von Dinge anklicken und sowas?
Die App ist super. Also die App funktioniert wirklich, wirklich tadellos und die kann auch alle Funktionen steuern. Also ich kann über die App in die Einstellung gehen und Phantomspannung umstellen und so weiter. Ich kann über die App die Aufnahmedateigrößen ändern und die Bitrate. Das ist alles, also darüber, wie es funktioniert, kann ich mich nicht beschweren. Ich hätte nur lieber, dass sie sowas sagen wie Bluetooth ist verbaut und dann zahlst du halt einmalig für die App einen Fünfer, weil dann scheidet sich halt, wer es wirklich braucht und wer nicht. Und dann kann man auch, wenn jemand mehr als ein Tascam-Gerät benutzt, dann kauft er sich die App halt nur einmal und muss nicht für jedes dieser Geräte den Bluetooth-Adapter kaufen. Also ich bin hin und her gerissen. Ich finde es nicht gut, dass sie ihn separat verkaufen, aber was er kann, ist wirklich cool.
Okay, ja, das müsste man, also mit der App müsste man mal irgendwie Rote erzählen. Denn die haben so eine App, Rote Central, und die stürzt regelmäßig ab. Ist eigentlich kaum zu bedienen, wenn man mal Software-Updates für seine Geräte da irgendwie machen möchte oder sowas. Es ist einfach sehr, sehr schlimm. Aber es ist bei vielen Audio-Interface-Herstellern so. Also ich habe jetzt über die letzten 3-4 Jahre oder sowas sehr, sehr viele Audio-Interfaces getestet. Und gerade im Audio-Bereich ist die Software, die man dann irgendwie, also so Pardon-Software, der Pardon, genau. So
Peng-Deng.
Genau, Peng-Deng. Companion-Software, die man irgendwie dann am Rechner installiert, um ein Gerät zu erweitern oder mehr besser einstellen zu können oder sowas, ist meistens richtig schlecht programmiert. Also da sieht man richtig, dass zum einen die Erfahrung und wahrscheinlich auch das Budget dann für die Software nicht da war. Also, keine Ahnung, ich habe schon Audio-Interfaces hier gehabt, die man rein theoretisch über die Software steuern können sollte, aber praktisch war es nicht machbar.
Ja, also da muss ich sagen, da machen sie wirklich einen guten Job. Ich kann das, also mein Das PotterCapture X6 steht gerade auf einem Stativ, sodass das ein bisschen isoliert ist und vor allem damit, wenn ich hier meinen Tee auf dem Tisch umhaue, es nicht im Wasser steht. Also das steht auf so einem kleinen Dreibein, etwas erhöht, da hängt das XLR-Kabel raus und ich habe diese Aufnahme hier gestartet, indem ich einfach nur mich vom MacBook aus über Bluetooth eingewählt habe. Ich habe das höchste der Gefühle war, dass ich halt das Gerät angemacht habe und jetzt sehe ich hier vor mir neben unserem Notizzettel die Aufnahmestatistiken, ich sehe, wie der Gain ist und so weiter und das so komplett 1:1 remote bedienen zu können, macht es für mich eigentlich nur noch besser. Also das ist wirklich ein Feature-Plus. Es ist dadurch zugänglicher und barrierefreier. Ich habe noch nicht mit VoiceOver in die App geschaut, wie gut die Label benannt sind. Aber so auf den ersten Eindruck, also rein optisch, kann die App einiges und das ist wirklich gut.
Okay, ich bin auf jeden Fall gespannt, wenn du dann, also jetzt ist ja sozusagen die erste Aufnahme mit dem Setup so. Oder hast du schon mal vorher Tests gemacht? Ich würde interessieren, über die Länge der 2-Stunden-Sendung, wie sehr die Spuren, also jetzt die Spur, die du von mir bekommst, und deine lokale Spur dort, wie sehr die zeitlich auseinanderlaufen, weil die natürlich unterschiedliche Clocks haben. Und gerade wenn man so mehrere Interfaces nicht über eine zentrale Clock synchronisiert, hat man da öfters Probleme.
Ja, wobei bedingt.
Für Audio ist das wahrscheinlich eher irrelevant.
Genau, das, was ich mache, selbst wenn das jetzt, sagen wir mal, großzügig 20 Millisekunden auseinanderläuft. Sagen wir mal großzügig, das läuft 20 oder 30 Millisekunden auseinander, sodass wir in den Bereich kommen, wo man es bemerken würde, wenn der Schlagzeuger den Einsatz verpasst. Das ist für gesprochenes Wort völlig egal.
Also für Podcasts wird das wahrscheinlich irrelevant sein. Ich hatte es allerdings auch schon, dass ich zwei sehr, sehr unterschiedliche Interfaces aufgenommen habe und das auch an zwei Rechnern und über eine Podcastlänge von ungefähr 3 Stunden ist der Gesamtpodcast von dem einen Interface, also die Gesamtaufnahme, über die gesamte 3-Stunden-Länge irgendwie so 2 Minuten kürzer gewesen. Und dann fängt man halt an, so dann bei 3:30 des Podcasts oder sowas, dass das ganze Audio so weit verrutscht ist, dass die Leute sich immer anfangen, gegenseitig ins Wort zu reden. Und dann muss man halt anfangen, das alles irgendwie wieder rumzuschneiden. Das kann man sich dann natürlich ersparen, wenn man da entweder ein Interface hat oder eine zentrale Clock. Aber es ist ein super spezieller Anwendungsfall, der in sehr seltenen Fällen auftritt.
Jetzt ist es einerseits so, dass ich ja nochmal per Hand alles nachschneide. Also ich schneide einige Huster, Versprecher, wenn man nochmal ansetzt und so weiter. Ich schneide ja alles per Hand nochmal nach. Also ich schneide Huster und so weiter im großen Stil raus. Und dann habe ich auch zum Beispiel in der Sendung mit dem Linus Neumann, dem Pressesprecher vom CCC, der hat später in der Sendung sich sehr gewählt ausgedrückt und dann manchmal größere Sprechpausen zwischen den Worten gemacht. Und da gibt es so, finde ich, ein Kontingent zwischen, das macht das Ganze noch nachdenklich und sinnvoll und deswegen lasse ich sie drin, aber ich lasse vielleicht von der 4 Sekunden Sprechpause 2 Sekunden drin, wenn ich weiß, es geht hier gerade darum, dass er nach einem Wort gesucht hat und nicht, dass er etwas mit Bedeutung ausgedrückt hat. Und ich finde, dadurch, dass ich ja hier alles nochmal schiebe, also ich verliere in der Regel aus eine Stunde Aufnahme um die 3 Minuten allein an Ass und Räusperern. Jetzt könnte man sagen, ja, das sind 3 Minuten auf eine Stunde, lass die doch einfach drin. Aber ich denke mir, es ist im Verhältnis echt nicht viel Arbeit dafür, dass es dann so viel besser klingt, als wenn man jedes Husten, Räuspern, Neuansetzen noch drin hat. Ja, das gibt mir auch nochmal die Sicherheit, dass ich weiß, dass ich uns komplett gehört habe. Das heißt, wir haben keinen groben Unfug geredet. Und es gibt mir die Möglichkeit, dass auch Gäste einfach besser dastehen, als wenn jemand nochmal spontan was nachschlagen möchte, dann schneide ich raus, dass wir das eben noch recherchieren und dann setzt er nochmal neu an und dann klingt das halt so, als hätte er die Zahl direkt gewusst und ich finde das eigentlich ganz angenehm, weil das auch Gästen die Sicherheit gibt, dass sie nicht, also dass sie zwar vorbereitet, aber nicht auf 100% und das ist jetzt hier dein Netflix-Special, diese eine Aufzeichnung zählt, antanzen müssen, sondern dass man da schon noch in der Postproduktion ein bisschen was retten kann.
Also man kann auch manchmal, bevor man anfängt zu sprechen, nochmal 1-2 Gedanken fertig denken, bevor man dann den kompletten Satz macht oder sowas. Ne? Also das ist schon sehr dankbar. Jetzt würde mich übrigens gerade interessieren, wenn ich mal das Mikrofon kurz auflasse und mich nicht mute, ob du den Lärm hier hörst bei mir im Raum.
Ich höre den Lärm, wie du ihn nennst. Und ich hätte jetzt gesagt, da läuft einfach ein Heizungsrohr, weil es im Hintergrund, jetzt nicht mehr übrigens, weil es im Hintergrund leicht gerauscht hat. Aber das, okay, du sagst, bei euch wird die Glasfaser in den Boden geballert.
Ja, ja, also die sind hier ganz fleißig am Bauen. Aber ich bin super nah am Mikrofon, habe auch extra ein Mikrofon jetzt gerade genommen hier, was das ziemlich ausblendet. Aber bei mir im Raum ist es ziemlich laut und deswegen wollte ich das nur gerade einmal sicherstellen. Also die hämmern tatsächlich jetzt gerade innerhalb von einer Woche hier komplett in das ganze Viertel Glasfaser. Erstmal nur so von Verteilerkasten zu Verteilerkasten. Dauert wahrscheinlich noch ein Jahr, bis das dann hier im Haus ankommt, aber es geht voran. Und ja, die haben heute früh um 6.30 Uhr angefangen und sind immer noch am Bauen. Also die ziehen hier wirklich jeden Tag gerade komplett durch und fangen gerade mit der Rüttelplatte an hier.
Vermutlich brauchen sie die Kupferkabel, um daraus die neue Brücke zu bauen.
Ja.
Du hattest gefragt, ob das jetzt die erste Aufnahme ist. Mhm. Ich habe das Gespräch mit Linus Neumann geführt über das Mikrofon, mit dem wir auch die anderen paar 70 Folgen auch interessant gemacht haben. Und habe dann nebenbei das Tascam in der XY-Anordnung auf mich ausgerichtet mit aufnehmen lassen, weil ich einfach mal schauen wollte, wie gut ist da der Raumklang, beziehungsweise wie gut nimmt mich das auf, so als Referenzwert für, wenn ich jetzt ein Interview mache und ich stelle das vor meinen Gesprächspartner, der vielleicht nicht gut am Mikrofon bleiben kann und sich hin und her bewegt, vor und zurück, wie gut ist da der Sound. Und ich habe bisher noch kein negatives Feedback bekommen über Audio, sonst sind Leute da immer sehr picky. Und du hast die Folge mit Linus auch gehört?
Ja, auf jeden Fall. Also das klang erstmal gut. Aber deswegen konnte ich auch sagen, dass es nicht das Mikrofon ist, worüber ich dich gerade höre.
Und die Folge mit Linus, wie gesagt, es war jetzt mit dem Mikrofon, das den Raum aufnimmt und wo ich mich dann mit Ultraschall rausisoliert habe. Aber ich habe gestern ein Gespräch aufgenommen mit dem Mikrofon, mit dem ich gerade mit dir rede. Und das Gespräch kann man aktuell schon hören, aber der Podcast wird erst in ein paar Tagen erscheinen. Und zwar habe ich mit dem Elias Hart vom Historia Universalis Podcast gestern reden können. Und er hat das Ganze auf dem Historia Universalis Twitch-Kanal live gestreamt. Und zwar ist sein Steckenpferd sind Steppenreiter. Auch eine gute Zungenbrecher. Und die mongolischen Steppenreiter, zu denen forscht und arbeitet er seit vielen Jahren. Und ich habe ihn mal angeschrieben und gefragt, hey, du machst einen Podcast, ich mache einen Podcast, wollen wir einen Podcast machen? Und daraufhin hat er gesagt, ja klar, gerne. Und dann haben wir uns gestern zusammengesetzt. Da habe ich übrigens auch mal hier Licht aufgebaut und mich mit mein iPhone als Kamera eingebastelt, dann über das Lightning-Kabel die Webcam ersetzt durch das iPhone, weil die iPhone, also ich habe ja so ein 12 Pro Max, die Außenkameras sind halt wirklich gut und wirklich besser als die meisten Webcams. Und dann einfach ins Stativ geklemmt mit dem Licht zusammen und dann sehe ich, also sitze ich da auch im Videostream, den ich ihm geschickt habe. Und da habe ich unter anderem das Signal, das du jetzt hörst, also die USB-C-Output von dem Mikrofon, hört man da im Stream. Aber er und ich haben beide auch lokal aufgenommen und ich schneide das jetzt das Wochenende über zusammen. Und ja, dann kommen bei ihm und bei mir, also im Historia Universalis Feed und hier bei uns kommt dann die Crossover-Episode zum Thema Steppenreiter. Ja, das hatte sich so ergeben, haben 2 Stunden abends gequatscht über die Steppe, Mongolen, Kriegszüge und so weiter. Da konnte ich dann direkt schon die neue Technik mal benutzen.
Okay, bin gespannt, wenn es dann raus ist, wie es klingt. Dann
processed. Ich habe noch eine Kleinigkeit, also apropos, wie es klingt. Der Professor Dr. Boris Dreyer, mit dem ich über die Varusschlacht gesprochen habe, der hat eins von den Mikrofonen, die ich hier früher benutzt habe, also dieses $25 Fifine Mikrofon, habe ich ihm zugeschickt. Und wenn der von der Experimentalarchäologie zurück ist, dann nehmen wir hier nochmal neue Folgen auf über das antike Troja. Und da wird es dann nochmal eine neue Version von der Varusschlacht-Folge geben, bei der ich schaue, wie gut ich mit 11 Labs aus seiner Stimme eine Sprachsynthese baue, mit der ich ihn dann overdubbe, also ihn mit sich selbst ersetze, nur halt mit sich selbst durch ein besseres Mikrofon, so dass das, was wir dann hören, zwar immer noch er ist, aber halt in ein gutes Mikrofon gesprochen und nicht durch eine Telefonleitung.
Also ich denke, da werden wir dann auf jeden Fall hier nochmal drüber, sehr ausführlich drüber sprechen müssen.
Genau, wenn ich das gemacht habe, dann bringe ich Audio-Sample mit für vorher, nachher und was ich gemacht habe. Dann hätte ich noch eine Kleinigkeit, bevor wir zum großen Thema Macs gehen können. Mhm. Und zwar, Funkfüchse, aufgepasst. Es gibt, ihr kennt Wordle, wo man ein 5-Buchstaben-Wort erraten muss, indem man Buchstaben rät. Es gibt Morsel auf morsel.fun und da habe ich die letzten Tage einfach viel zu viel Zeit verbracht. Die Website ist super intuitiv. Ihr bekommt 5 Buchstaben, angezeigt. Also ihr müsst 5 Buchstaben eingeben. Dann klickt ihr auf Play Sound und dann hört ihr die Morse-Buchstaben erstmal in 40 Words per Minute. Und dann piept das halt seine Buchstaben. Und dann habt ihr unten drunter eine Tabelle, in der steht immer der Buchstabe und daneben das Morse-Muster. Und also das zum Beispiel M ist lang, lang. Und dann klickst du auf Play Sound und dann macht es da, da. Und dann weißt du, ah, ich muss ein M in diese Lücke reinschreiben. Und der Rateaspekt ist halt, das richtig hören zu können. Und also es ist wirklich frustrierend, weil Buchstaben wie P, kurz, lang, lang, kurz und R ist kurz, lang, kurz. Und wenn man, also du musst wirklich dein Gehör daran trainieren, zu erkennen, wo war das eine Unterbrechung im Buchstaben und wo war das einfach ein kürzerer Morseton. Aber es ist eine sehr praktische Version, Morsen zu lernen. Und das Gemeine beim Morsen ist, du kannst die alle visuell auswendig gelernt haben und trotzdem am Ende des Tages ist Morsen etwas, was übers Hören funktioniert. Das heißt, du musst mit dem Hören üben, um ein Gefühl dafür zu bekommen. Also es gibt Buchstaben wie C, lang, kurz, die erkenne ich nur dadurch, dass sie so einen charakteristischen Ton haben. Es gibt ein sehr gutes Video von Michael von Vsauce, wo er Eselsbrücken erklärt, wo er zum Beispiel für C sagt er Coca-Cola, also lang, kurz ist C. Oder dann hat er so andere Redewendungen. Bei der US Army lernt man zum Beispiel für M, das ist lang, lang, da lernt man Mike has a big boots. Und bei big boots soll man dann an die 2 langen Streifen vom M denken. Ja, das ist so eine, also Eselsbrücken fürs Morsenlernen ist ganz lustig und das ist ein Skill, der ist nicht wichtig, aber er macht Spaß.
Ja, das sind wieder die Hosenlöcher, ne?
Genau. Und auf morsel.fun, wenn du es bei 40 WPM nicht errätst, 4, 5 Mal, ich glaube 5 Mal ist der Cutoff, dann wird er langsamer. Dann sind es 35 WPM, dann sind es 30, dann sind es 25, 20 und spätestens bei 5 WPM erkennt es eigentlich jeder. Also ich habe mittlerweile 50 von denen gelöst und es ein einziges Mal nicht geschafft.
Okay, also schaffst du es meistens bei 40?
Nee,
okay, gut.
Ich
dachte schon, ich bin komplett auf, aber.
Nee, ich schaffe es meist, also es gibt einen Practice Mode und es gibt den Morsel of the Day. Und im Practice Mode habe ich richtig viel gespielt und ich knacke meistens bei 30 WPM. Aber, also ich habe auch, also ich habe noch nie bei 10 oder 5 knacken müssen, aber ich habe schon mit 20 und mit 25 geknackt. Aber so 30, 35 ist das, wo ich mich dann auch wirklich sehr darüber freue. Und ja, man hört sich so ein bisschen rein. Man merkt auf einmal, dass man sie verinnerlicht, weil man sie aus den Tabellen raussucht. Also, dass man vorher, also wenn ich mich mit Leuten teilte, die meisten kennen nur S und O. Und also S ist kurz, kurz, kurz und O ist lang, lang, lang. Und auf einmal fängt man dann an zu, also ich merkte so beim Duschen habe ich es ganz oft, dass ich über visuelle Dinge gut nachdenken kann, weil man halt so gerade nichts anderes sieht, außer die bekannte Duschkabine und man die Gedanken gut kreisen lassen kann. Und beim Duschen habe ich viel über die Morsebuchstaben nachgedacht, ob ich schon ein komplettes Alphabet hinbekomme, nur aus Erinnerung und so weiter. Und ist auf jeden Fall ein lustiges Spiel für zwischendurch.
Ja, auf jeden Fall. Ich bin die letzten Tage da auch immer mal wieder eingestiegen und komplett verzweifelt an mir und an meinem Gehör. Gut. Kommen wir zum anderen Thema, wo man Geld ausgeben kann, oder?
Ja, womit möchtest du anfangen? Wir haben mehrere Dinge, wo Geld ausgegeben wird.
Ja, das stimmt. Also wir fangen mal mit Apple an, oder?
Also, Stand der Aufnahme, wir befinden uns in der Spooky Season. Es ist der 30. Oktober 2024 und Apple released gerade nach und nach die Geräte.
Mit sehr gruseligen Preisen, passend.
Teilweise krasse Preise, teilweise irritierend. Wir hatten ja schon darüber gesprochen, dass du meintest, dass MacBook Pro mit dem M4 wird für dich interessant. Und ich habe die Preise gesehen und muss sagen, also für mich nicht.
Ja, jetzt, also die MacBook Pros, die sind ja heute veröffentlicht worden erst. Also wirklich eine halbe Stunde bevor wir, oder ja ungefähr eine Stunde bevor wir mit dem Podcast angefangen haben, kam so ein bisschen das Video raus und habe ich direkt reingeschaut und dann direkt auf die Webseite geschaut und habe mal so ein bisschen meine Konfiguration, die ich haben wollen würde, zusammengeklickt. Also grundsätzlich kann man erstmal sagen, viel ist nicht neu bei den MacBook Pros.
Genau, Formfaktor ist derselbe, Gehäuse ist dasselbe. Wie es innen sich verändert hat, können wir noch nicht beurteilen. Aber was sich eigentlich im Wesentlichen geändert hat, ist der M4-Prozessor, der jetzt verbaut ist, der ja auch schon gerüchtet war und geleakt ist und so weiter.
Genau, also mit einem M Pro auch möglich oder mit einem M4 Max halt, ne? Also nicht nur dem normalen M4, sondern auch dem M4 Pro oder M4 Max kann man den verbauen. Was ich neu fand, ist, dass Thunderbolt 5 jetzt da mit dabei ist bei dem neuen Chip. Und genau, also bei mir würde es auf jeden Fall ein silbernes MacBook werden. Ich hatte das schon mal mit angesprochen, dass wir jetzt so ein, zwei MacBooks in schwarz gekauft haben, in diesem Space Black. Und das ist leider nicht so robust, wie ich es mir erwünschen würde.
Ich hatte ja die Spigen-Hülle empfohlen für drumherum. Ja.
Also wenn es schwarz wird, dann wird das wahrscheinlich auch bei mir auf sowas hinauslaufen. Was ich interessant fand im Konfigurator, und ich glaube in der Veröffentlichung, in dem Video wurde das gar nicht erwähnt, dass man jetzt für MacBooks das Nano-Texturglas auswählen kann.
Ja, das kannten wir ansonsten von dem Studio-Display. Und
von den iPads von den letzten. Von den iPads.
Stimmt,
Pro
und von den M4-iPads.
Genau, und dann auch nur mit, also bei den iPads mit mehr als 1 Terabyte Speicherplatz. Und da konnte man das auswählen. Ansonsten fand ich das neu. Kann man hier für 170 Euro dazu buchen, fand ich ganz interessant. Genau, aber wenn man dann ansonsten mal so schaut, genau, viel ist nicht neu, aber was Apple wieder richtig gut gemacht hat, ist so dieses Upselling. Also diese Grenzen so zu gestalten, dass man eigentlich die eine Stufe höher haben will. Und wenn man die eine Stufe höher gehen will, dann oder geht's, dann will man eigentlich auch direkt woanders wieder upgraden. Das haben sie diesmal richtig, richtig gut gemacht. Also aktuell arbeite ich hier an einem 14 Zoll also 14 Zoll MacBook Pro mit dem M1 Max Chip. Und damals war es ja so, dass man bei dem Max Chip auswählen konnte zwischen dem Vollausbau, dem mit 30 GPU-Kern. So, mit 30 GPU-Kern oder etwas abgespeckt mit 24 GPU-Kern. Aber man brauchte auf jeden Fall den Max-Chip, wenn man viel RAM wollte. Konkret habe ich jetzt hier 64 GB RAM, was ich so im Alltag schon öfters mal brauche.
Ja, ab dem Moment, wo man mit Virtualisierung unterwegs ist, ist halt mehr RAM mehr wichtig.
Ja, genau. Also ich sehe es im Alltag so bei mir, dass ich so ein, zwei virtuelle Maschinen immer laufen habe. Das heißt, bei mir sind im alltäglich so ganz normal im Gebrauch so um die 48 bis 50 Gigabyte belegt und dann habe ich halt noch ein bisschen Puffer, irgendwas anderes noch mitzumachen, ne? Und macOS nimmt sich natürlich da auch viel im Cache einfach so mit, aber idealerweise mehr ist da immer besser, gerade wenn man sagt, gut, ich habe hier noch ein lokales LLM irgendwie auf meinem Mac laufen, mehr ist immer besser. Haben ist besser
aber
als brauchen, ne?
Lass uns mal kurz darüber reden. Ich bin ja vor einiger Zeit jetzt auf das M2 Max MacBook Pro umgestiegen, 14 Zoll. Das 14 Zoll MacBook mit dem M4 Max Prozessor wäre ja das Interessanteste. Und das in der Basiskonfiguration hat das 14 CPU Cores, 32 GPU Cores, 36 GB Unified Memory und 1 Terabyte SSD. In dem MacBook, an dem ich sitze, mit dem M2, habe ich 30 statt 32 GPU Cores. Ich habe auch die 14 CPU-Cores. Ich habe 32 statt 36 GB Unified Memory und 1 Terabyte SSD. Das heißt, der eigentliche Unterschied, den es zwischen meinem und dem hier gibt, das wäre etwas um die $1000 für die Leistungsunterschiede zwischen dem M2 und dem M4. Und die sind da, aber die sind nicht so gigantisch. Also ich bin da doch ein bisschen überrascht. Und wenn man jetzt hier sagt, man möchte den größeren Ausbau, also man sagt, ich nehme hier die 40-Core-GPU, weil ich möchte, also so oder so, sie haben immer nur die 16-Core Neural Engine, wobei, also Apple Intelligence hat noch nicht geliefert, kommt übrigens im April 25 auch in Deutschland. Aber sagen wir, also es macht keinen Unterschied, welchen Prozessor du nimmst, die Neural Core Engine ist immer gleich groß. Aber man kann mehr als 36 Gigabyte nur, wenn man den großen Prozessor nimmt. Das heißt, ich muss den großen Prozessor nehmen, wenn ich für Virtualisierung mal mindestens 48 GB Unified Memory haben möchte.
Genau.
Und dann sind wir schon an dem Punkt, wenn ich tatsächlich 64 GB brauche, was man argumentieren kann, $200 mehr, 128 GB kosten einen Tausender mehr, wo ich sagen würde, da kann man drüber streiten, ob man 128 GB RAM im Moment mit dem M4-Prozessor fest verlötet im MacBook braucht. Also in einem Tower verstehe ich, warum Leute das haben oder in einem Server. Aber mobil würde ich sagen, möchtest du doch die große Last deiner Arbeit, wenn du ernsthaft über 100 GB RAM brauchst, dann möchtest du das doch auf dem Server und da dich nur remote reinschalten.
Ja, also es gibt so ein paar Anwendungsfälle, weil das ja Unified Memory ist, ne? Wenn man jetzt irgendwie sagt, okay, ich möchte direkt große Modelle im Grafikspeicher haben, das ist natürlich ein Vorteil, ne? Den es auch so in der Windows-Welt zum Beispiel in der Dimension nicht gibt. Ne? In der Windows-Welt, so bei Nvidia-Grafikkarten, gibt es einfach keine Grafikkarte für das Geld, wo man irgendwie 64 GB Grafikspeicher hat oder 128 GB. Das wäre so ein Anwendungsfall. Also, ne, ich denke da an Ben zum Beispiel, der ja so 3D-Renderings macht und 3D-Grafiken. Und da ist das auf jeden Fall relevant. Aber ansonsten denke ich auch bei 99% der Fälle braucht man einfach nicht die 128 GB Stufe. Aber dann hat man halt immer noch nur 1 TB in diesem MacBook drin. Ne? Und eigentlich will man ja dann doch schon ein bisschen mehr Speicher als 1 TB.
Ja, also hier ist so eine rechts unten Nvidia-Grafikkarte aus der 4090er-Reihe. Die hat 24 GB Grafikram und was gibt's noch? Also das ist, glaube ich, nicht ganz rechts unten, aber so, das ist, was die mir hier spontan zum Kauf anbieten würden. Und da kostet allein die Grafikkarte 1.800 €.
Ja, genau. Und also jetzt kommen ja bald die 50er-Serie raus. Da ist jetzt schon so ein bisschen angekündigt oder eher geleakt, dass es da nochmal so eine 5090 mit irgendwie dann fast 30 Gigabyte Grafikspeicher geben wird. Aber die wird halt 2.500 € kosten. Ne? Und dann, wenn man mehr haben will, muss man dann schon in diese professionelle Serie gehen, also in diese Quattro Serie. Und da ist es dann sehr, sehr schnell teuer. Da kriegt man dann auch irgendwie sowas wie 80 Gigabyte Grafikspeicher. Aber die kosten dann so 20.000 €.
Ja, und das sind aber auch Geräte, die so viel Strom brauchen, dass du sie im Server hast und nicht mobil.
Ja, auf jeden Fall. Ne? Also, und wie gesagt, die kosten so 20.000 €. Also, ich habe mir ein Auto gekauft, das kostet nur minimal weniger. Minimal
mehr. Leute, die für das Geld, das dieses MacBook kosten würde, 3 Autos kaufen.
Ja, okay, das stimmt auch wieder. Gut, aber um es festzuhalten, es gibt bestimmte Anwendungsfälle, da ist so viel RAM und vor allem Unified Memory schon wichtig.
Aber sagen wir mal, die 64 Gigabyte kann man irgendwie noch sinnvoll im Alltag verwenden. Und Terabyte Storage würde ich jetzt sagen, für mich reicht im Moment 1 TB im Rechner, weil ich, also der hat 10 Gigabit Ethernet, ich kann mit höher als die SSDs schreiben können, hier im Netzwerk auf den NAS auslagern, wenn ich größere Daten hin und her schiebe. Und dementsprechend 1 TB für mich reicht mobil. Und es hat Thunderbolt 5, beziehungsweise Thunderbolt 4 ist ja schon in der Spezifikation schneller, als es die meisten SSDs mitschreiben können. Dementsprechend, ich tue mich schwer damit zu sagen, der Speicher hier ist so teuer, weil die wenigsten Leute werden wirklich 8 TB an mobilem SSD-Speicher in ihrem Laptop brauchen. Und die paar, die es wirklich brauchen, da zahlt die 2.000 €. Also das ist so dieses, wenn du wirklich ganz rechts unten bei Apple bist, dann bist du in der Regel auch in einem Job, wo das Projekt, das du mit diesem Rechner machst, den Rechner sehr schnell rückfinanziert.
Ja, auf jeden Fall. Also, und man muss auch sagen, wenn man einmal ganz unten rechts klickt, das sind dann irgendwie 8.100 € oder 8.050 €. Das ist jetzt auch nur in Anführungszeichen 150 € mehr als jetzt die vergangenen MacBooks in der Vollausstattung. Aber ja, für die wenigsten interessant, denke ich.
Ich nehme das Nanotexturglas, ich nehme den großen Prozessor,
das Nanoglas hatte ich jetzt nicht mit drin.
Und ich nehme die 8 Terabyte. Ich bin hier ich sehe es ja hier in Freiheitsgeld. Da sind es $7.049 vor Taxes.
Mhm. Also, das 14 Zoll oder das 16 Zoll?
Ah, 14.
Ja, ich bin auch beim 14 Zoll. Und da ist es dann mit dem Nano-Texturglas noch 8.224 €.
Okay, aber das ist ja eben, weil hier, ich sehe den Preis auf apple.com, da wird's ohne Steuern ausgewiesen. Das ist ja in den USA immer so ein bisschen ein Ding, dass Steuern dann erst beim Abrechnen mit draufkommen. Und die sind was, 19% oder so, 17%, auf jeden Fall so viel, dass es auch auf $8.000 roundabout kommt, wenn man es kauft.
Mhm. Ja, genau.
Jo. Also halten wir fest, in der vernünftigen Konfiguration beziehungsweise in der Baseline-Konfiguration, wenn man nur den M4-Prozessor haben möchte, kostet es 600, 700 Euro mehr, als man für das Ganze mit dem M2 hinlegen würde, mit der gleichen Konfiguration. Also in den letzten 2 Jahren, wenn man den konkreten Anwendungsfall hat, okay, aber ich finde es trotzdem sehr teuer für sehr wenig echte Veränderung. Mhm. Also bist du schon mal in ein Bottleneck gelaufen, weil es nur Thunderbolt 4 und nicht Thunderbolt 5 war? Ich noch nicht. Also der kann 40 Gigabits, der Thunderbolt 4. Das war bei mir noch nie Limitierung.
Also das auch nicht. Wenn man irgendwie auf einem M2 oder M3-Chip ist, würde ich auch sagen, der Wechsel lohnt sich einfach nicht. Wenn man auf einem M1 ist, dann, und das ist ja jetzt mein Anwendungsfall, wo ich überlege, abzudaten. Ne? Also ich kann ja mal kurz meine Überlegungen durchgehen hier. Wir waren schon bei dem Chip, ne? Wenn man mehr als 36 GB Arbeitsspeicher haben möchte, muss man den größeren Chip nehmen. Mhm. Und dann klicke ich mir natürlich wieder die 64 GB Arbeitsspeicher, die ich brauche. Und ich habe gerade nochmal nachgeschaut, wenn ich meinen Rechner mal aufräumen würde, das ist so wie Schreibtische bei IT-Lern, die nie aufgeräumt sind, dann könnte ich auch mit der 2 Terabyte Festplatte laufen oder 2 Terabyte Festplatte leben. Eigentlich will man aber die 4 Terabyte Festplatte haben und dann wird es halt sehr schnell teuer, weil dann ist man irgendwie bei 5.700 Euro für dieses MacBook. Wir rechnen mal damit, dass ich jetzt bei der 2 Terabyte Festplatte bleibe, dann sind das immer noch 5.100 Euro knapp. Und dafür muss man mal überlegen, was man mehr bekommt. Genau, das ist der Thunderbolt 5 Port, den man eigentlich nicht wirklich verwenden kann aktuell, weil es einfach keine Geräte gibt, die man da sinnvoll anschließen kann, die das sinnvoll verwenden. Es sei denn, man hat jetzt irgendwie einen 100 Gigabit Ethernet-Port. Irgendwie ein Gerät dafür habe ich aber auch noch nicht gesehen. Keine Ahnung, externe Grafikkarten oder sowas vielleicht, ne, könnte man da noch anschließen, so in so Grafikkartengehäusen, aber weiß nicht, ob es da schon irgendwas mit Thunderbolt 5 gäbe.
Nee, der M-Prozessor unterstützt die überhaupt nicht. Also,
okay, ja, ich dachte, da gab es mal so einen Port.
eGPUs sind seit der Intel Transition raus.
Ja, okay, dann hat sich das ja eh geklärt. Genau, und dann würde man sozusagen für diesen Preis, jetzt von einem M1 Max zu dem M4 Max, würde man 5.000 Euro ausgeben, um ungefähr die doppelte Leistung zu bekommen. Und das ist halt echt eine Überlegung, wo ich sage, ja, okay, doppelte Leistung, also doppelt so schnell als schnell ist halt immer noch schnell, ne? Mhm. Aber ist es mir diese 5.000 Euro wert? Also, ne, der M1 Max ist ja halt nicht langsam. Das wollte ich damit sagen. Und ist es mir 5.000 Euro wert, einfach doppelt so schnell zu computen? Weiß ich aktuell nicht. Ich glaube fast eher nicht und deswegen werde ich wahrscheinlich, obwohl ich mich sehr auf diesen MacBooks gefreut habe und echt bereit war, viel Geld auszugeben, werde ich wahrscheinlich skippen und dann auf einem M5 oder sowas wieder aufspringen.
Also,
wobei ich natürlich auch dazu sagen muss, da, bei mir ist das keine private Überlegung, sondern das ist eine Überlegung aus Business-Sicht. Das heißt, dieses Gerät ist dann eine Anschaffung der Firma. Das macht die Überlegung nochmal ein bisschen anders.
Also, es gibt Szenarien, wenn du zum Beispiel Video renderst und das ist jetzt doppelt so schnell und du hast gerade einen Produktionsshoot gemacht und der ist in einer halben Stunde statt einer Stunde fertig und dann hast du die Möglichkeit, das noch dreimal umzuschneiden. Da würde ich sagen, das maximiert einfach die Effizienz am Arbeitstag. Aber das, was man als Programmierer macht, da ist die Mehrleistung, also ich freue mich immer, wenn meine Maschinen schneller kompilieren können, aber es ist nicht so, dass ich dadurch unbedingt besser programmiere. Also ich bin schon lange nicht mehr in dem Bottleneck, dass die Kompilierungsgeschwindigkeiten mein Programmieren aushebeln.
Ja, auf jeden Fall. Und man muss halt auch sagen, es bringt ja nichts, wenn jetzt, also inzwischen sind wir an einem Punkt angekommen, wo die Macs so schnell sind, dass die nicht mehr der Bottleneck sind. Und wenn man jetzt den Mac, den Prozessor verschnellert, bringt das ja nichts dem Nutzer davor, der halt immer noch mit der gleichen Rechenleistung rechnet im Kopf, ne? Also nur weil man den Mac verschnellert, heißt das ja nicht, dass man im Kopf auch schneller rechnet.
Was ich zunehmend attraktiv finde, ist, wenn man sagt, die Rechenleistung ist gut genug und wir schauen jetzt, wie es effizienter wird. Also wie du, also würden sie jetzt zum Beispiel sagen, bei gleicher Verwendung wie dein M1 MacBook kannst du das hier einfach die doppelte Zeit verwenden. Das wäre ein Kaufgrund. Also vielleicht nicht 5.000 Euro, aber das wäre ein ziemliches Plus. Und also hier, ich habe gerade mal geguckt, ich sehe zum Beispiel nicht, wie lange ich wollte gucken, was für ein HDMI-Port in ihm verbaut ist. Und das kann ich nicht nachvollziehen, das steht hier nicht.
Ja, das habe ich auch direkt versucht zu finden, weil ich hatte ja auch schon mal angesprochen, dass ich da einige HDMI-Probleme mit meinem aktuellen Modell habe. Weswegen ich mich auch nach einem Update gesehnt habe. Also ein weiterer Grund, der noch mit dazu kam.
Und ich sehe auch gerade keine Angaben zu Batterielaufzeit. Das ist ja sonst immer etwas, was man irgendwo sieht. Das haben sie vielleicht in der Keynote gesagt.
Irgendwo war die Ansage von irgendwie 24 Stunden oder sowas, was minimal länger ist auf jeden Fall. Mhm. Das war aber auch die Angabe, das ist ja immer so die typische Akku-Laufzeitsangabe bei Apple für Video-Playback. War das auch die Angabe für den normalen M4-Chip und nicht den Next-Chip.
Genau, aber dann reden wir von Video-Streaming im Energiesparmodus, wo es Single-Tasking das tut. Also ich merke bei meinem Rechner, wenn ich den wirklich zum Rechnen benutze und auch so, dass ich sagen würde, da lohnt es sich, einen M2 Max Prozessor für zu fahren, also Dinge zu rendern, Dinge zu kompilieren, Multithreading, dann habe ich, wenn es gut kommt, um die 10 Stunden Akku, was echt gut ist. Und dann ist aber auch Schicht im Schacht. Also da ist jetzt nichts, also das MacBook Air, das ich vorher hatte, das M1, das konnte halt nicht so viel computern, also es konnte viel computern, aber im Verhältnis nicht so viel computern. Und da hat der Akku, wie man es benutzt hat, halt immer mehr oder weniger 16, 17, 18 Stunden gehalten. Und da merke ich jetzt, ich lade deutlich öfter, aber ich rechne halt auch deutlich aufwendiger. Also ich rechne viel mehr lokal. Mhm. Ich habe alleine die Menge an Zeit, die ich mich nicht mehr mit AWS rumschlagen muss, weil ich Dinge lokal laufen lassen kann, hat sich komplett gelohnt.
Ja, auf jeden Fall. Also ich merke es regelmäßig, dass ich mich wundere, warum mein Akku so schnell runtergeht. Und dann merke ich, ach, ich habe hier seit 2 Tagen im Hintergrund irgendwie noch 2 virtuelle Maschinen und Docker mit 8 verschiedenen Maschinen laufen oder sowas. Das beende ich dann halt mal. Aber wenn ich es will, im Ernstfall, kriege ich mein MacBook auch in 4 Stunden leer. Aber dann computert das halt ordentlich und wird halt auch entsprechend warm. Aber ja.
Lass uns mal über the most mighty of all Macs reden. Den Mac Mini. Wenn du apple.com die Mac Mini-Seite öffnest, dann läuft da eine Animation und das zweite I vom Mac Mini wird zu einer Piratenflagge, zu einem Piraten-Emoji.
Oh, okay, das habe ich noch nicht gesehen, aber seit wann ist das so?
Also,
ich muss auf Learn More klicken, ne?
Jetzt sehe ich's. Wenn du die Mac Mini-Seite öffnest, läuft da eine Animation und das ist eine Piratenflagge.
Ja.
Also, ich sage nur, Tim Cook ist ein Fellow Freebooter. Also ich begrüße das. Und der Mac Mini ist, das ist ein so geiles Gerät. Es ist halt einfach der Mac Studio von der Optik her. Also es sieht jetzt optisch aus wie der Mac Studio, nur in kleiner. Es ist der Formfaktor nochmal geschrumpft, also es sind 5:5 Zoll. Und wenn
also, wir hatten ja schon geklärt, die einzige richtige Angabe ist Zigarettenschachteln. Also es sind, ich weiß nicht, man kann es schlecht sagen, aber es sind irgendwie so 3 Zigarettenschachtelgröße oder sowas, ne?
Nach oben gestapelt 2 und
in die Breite, genau 3.
2 aufeinander, 2 auf die Breite und da kann man mit einer noch was bauen. Also aus 8 Zigarettenschachteln kriegt man den von der Größe her nachgebaut. Ja. Und also den muss man noch nicht im Bierkästen rechnen. Beziehungsweise andersrum, ich kenne Leute, die haben Tassenuntersetzer, die sind so groß wie dieser Mac. Und der kleinste Mac Mini mit M4-Prozessor, 10-Core CPU, 10-Core GPU, 16 GB Unified Memory, 256 GB SSD, den gibt's einfach mal für 600 US-Dollar vor Taxes. Also für, was sagt Deutschland?
So, ist die Frage, mit einem M4, ne, Basic wollten wir, dann ist es genau, 699 Euro.
Kleinste. 699 mit Steuern schon?
Ja.
Also für 699 Euro ist das verdammt viel Computer. Also jetzt kann man sagen, natürlich, du möchtest eigentlich im Mac Mini nicht den Gigabit Ethernet Port, sondern den 10 Gigabit Ethernet Port haben, damit du wenig internen Speicher und viel externen Speicher dann im NAS haben kannst. Aber wenn du dir mal anschaust, also ich finde den kleinsten Mac Mini immer interessant, weil das der ist, der sich ja an Students richtet und an Büros und so weiter. Und wenn wir den kleinsten, wenn ich dir den kleinsten mal anschaue und ich sage, ich möchte nicht 16 Gigabyte, weil das ein bisschen wenig ist, aber sagen wir mal 24. 24 ist vernünftig für das, was die meisten Leute damit machen. Dann nehme ich die 512 Gigabyte SSD da rein.
Ist ja, glaube ich, dabei automatisch dann. oder?
Nee, die musste ich hochgehen.
Ah, okay.
Aber also halbes Terabyte SSD, 24 Gigramm, den 10 Gigabit Ethernet-Port, also das ist ein Rechner. Ich glaube, den kannst du 80%, vielleicht sogar mehr, vielleicht 90% der Leute hinstellen und das wäre für sie völlig ausreichend, kostet gerade $1,099, also 1.200 Euro.
1.280, ja.
Das ist ein wirklich guter Preis für einen Computer, mit dem man vermutlich 10 Jahre Spaß haben wird.
Mhm, also, ja, mindestens 10 Jahre, denke ich.
Also, allein mit den 24 Gigramm, mit dem M4-Prozessor, der hat Thunderbolt 4 Ports, das heißt, du kannst da auch echt dicke SSDs mit dranhängen. Und also, der hat 3 Thunderbolt 4 Ports und 2 USB-C Ports. Der hat einfach richtig, richtig viele Ports. Der hat vorne 2 USB-C Ports und den Audio Jack. Hinten hat er 3 Thunderbolt Ports, HDMI und den Ethernet Port. Und alles abgekupfert vom Mac Studio. Aber ich finde, das ist sehr viel, also sehr vernünftig viel Computer für das Geld. Und wir hatten ja eh schon darüber gesprochen, dass wir große Mac Mini-Fans sind. Wenn ich mir jetzt mal den dicken anschaue, den Mac Mini mit dem M4 Pro und da gucke, was ist so die größte Ausrüstvariante, die ich für den bekomme. Also ich nehme den großen Pro-Prozessor, 14-Core CPU, 20-Core GPU, 16-Core Neural Engine, also die gleiche wie auch in dem Max in dem MacBook Pro, also 16-Core Neural Engine. Und da nehme ich die 64 Gig Unified Memory und ich nehme 1 Terabyte mit rein, dann bin ich bei $2,399. Also was sind das? 2,5 in Euros?
2.900 dann.
2.900? Du hast 1 Terabyte SSD?
Moment, ja, der 10 Gigabit Port ist noch dabei bei mir.
Ah, stimmt, 10 Gigabit Port, ja, den nehme ich auch für $100 plus. Also komme ich auf $2,500 vor Taxes. Du bist bei 2,9. Genau. Euro.
Ja.
Das ist für den Rechner, also das ist immer noch ein ziemlich guter Preis.
Ja, würde ich auch sagen. Also das ist auch wieder ein Gerät, ne? Je nachdem, was man damit vorhat. Ist man damit wahrscheinlich sehr lange happy, hat wahrscheinlich echt konkurrenzlos kein, also nicht so viel Leistung auf so wenig Raum, würde ich jetzt einfach mal sagen.
Das ist das Ding, so viel Leistung auf so wenig Raum.
Ja, Entschuldigung, so meine ich natürlich. Und
also wenn du damit zum Beispiel Videoschnitt machst, dann ist 4K damit wegknuspern mit dem M4 Pro mit 64 Gig Unified Memory und einem 1 Terabyte Speicher echt gut drin. Das ist, wir reden jetzt hier von Rechenleistung, die hast du im Mac Studio noch vor 3 Jahren für den doppelten Preis bekommen.
Oder im Mac Pro mit dem Intel-Chip, der ja sehr lange noch mit dem Intel-Chip war. Ne? Da musste man halt über 10.000 Euro dafür ausgeben.
Ja, wobei ich finde, den Intel-Chip, da vergleichen wir wirklich Äpfel mit Birnen.
Ja, also ja, das stimmt. Das ist ein bisschen unfair immer. Macht Apple aber immer noch, ne?
Ja, aber der erste M1 Ultra zum Beispiel, der erste Mac Studio-Chip, der erste M1 Ultra, wenn du mit dem vergleichst, dann kriegst du gerade wirklich die gleiche Leistung fürs halbe Geld.
Ja, auf jeden Fall. Also für weniger als das halbe ist sogar, ne? Also der Vollausbau Mac Pro hatte ja damals bei der Einführung irgendwie so 8.000 bis 9.000 gekostet oder sowas, dachte ich.
Mac Studio, ich rede vom Mac Studio.
Ja, okay, gut.
Aber ja, also man bekommt echt viel Rechenleistung und für alle, die vor dem Mac Studio saßen und nicht wussten, kaufe ich nicht, weil es halt schon richtig teuer. Man kriegt mittlerweile halt, also der Mac Studio wird immer noch beworben mit a true powerhouse und das stimmt, aber es gibt halt mittlerweile mit dem Mighty Mac Mini, also der nur Mac Mini heißt, aber wenn du den in der großen Nicht-Vollausstattung wählst, ist das echt, echt viel Computer für echt wenig Geld.
Ja, muss ich auch sagen. Ich habe ein Teil, also ich muss das Ding mal in live sehen, auf jeden Fall dann irgendwie, sobald es das irgendwie hier bei uns im Apple Store in Dresden dann gibt, werde ich mir das mal anschauen. Hast du gesehen, wo der Button zum Anschalten ist?
Nein, aber ich vermute auch auf der Rückseite.
Leider nicht. Also wenn du dir die Rückseite anschaust, ist der nämlich nicht da. Und das ist das, was ich habe das nur durch Zufall gesehen. Der Anschaltknopf ist auf der Unterseite.
Was?
Und das war so ein, genau. Das dachte ich mir nämlich auch. Und nicht vorne unten, sondern hinten unten. Auf der rechten Seite. Oder auf der, auf der linken Seite.
Aber also er ist zwischen dem Lüftungseingang unten auf diesem Kranz um den um das Lüftungsding, sie? Oder?
Nicht ganz, ich schick dir gerade mal ein Bild. Man sieht das auf nur einem Foto auf der Apple-Webseite. Der Kranz erhebt ja das Gehäuse des Mac Mini so ein bisschen. Und das ist auf dieser Außenkante. Und ich weiß gerade noch nicht so richtig, wie gut man da rankommt.
Das klingt für mich, als hätten die Rechenzentren gesagt, bitte, bitte, bitte. Hm. Also, der sieht für ein Rechenzentrum sinnvoll positioniert aus. Ich habe mit einem Freund geredet, der meinte, den Mac Mini, der ist jetzt so klein, den kannst du halt in eine VESA-Mount-Halterung einfach dauerhaft hinten auf deinem Computermonitor hängen haben. Und da macht das vielleicht wieder Sinn, dass der im Prinzip über Kopf, also die Seite, wo das Apple-Logo ist, dass die halt im VESA-Mount auf der Rückseite von deinem Bildschirm anliegt und dann die Unterseite, wo auch der Lüfter die Luft ansaugt, halt in den Raum rausgucken kann.
Ja, also für den Anwendungsfall ist es wahrscheinlich sinnvoll. Ich weiß halt nicht, also auf den Fotos bei der Apple-Webseite selber, und das wird, denke ich, auch ein sehr großer Markt für dieses Gerät sein, steht er halt einfach auf dem Schreibtisch mit dem Fuß unten halt so, wie er gedacht ist, einfach ganz normal da. Und ich weiß gerade noch nicht, wie hoch diese Lüftungsschlitze sind, so dass man da, und wie weit man mit dem Finger da drunter kommt, so dass man den auch sinnvoll betätigen kann.
Okay,
wenn man es jetzt nicht in einen Rack einbaut. Oder ob man dann sieht, dass es da interessante Riser-Adapter gibt, irgendwie das Ding 5 mm höher macht, damit man
da rankommt. Ich glaube, konsequent, wenn du den auf dem Schreibtisch hast, willst du den aber auf irgendwas stellen, alleine damit der mehr Airflow hat.
Also, wahrscheinlich schon, ja.
Ich glaube, da lohnt es sich, also den ein bisschen aufzubocken, ein bisschen zu erhöhen, dass der mehr Luft ansaugen kann. Und der, also wenn du ihn im Mount hast, sodass der Boden in den Raum reinguckt, dann macht es da natürlich noch mehr Sinn. Also das drängt sich ja förmlich auf. Dann wurde noch ein Mac geupdatet, nämlich der iMac. Und was mich ein bisschen ärgert, ist, dass sie immer noch im gleichen Formfaktor bleiben und dass es ihn immer noch nicht in Dunkel gibt. Also ich verstehe, dass Apple bei seinen Designentscheidungen bleibt und so weiter, aber egal, welche Farben du nimmst, du kannst ja nur die Farben von dem Alu durchtauschen. Du kannst diesen Kranz, diesen Rand um den Bildschirm nicht in einer anderen Farbe haben. Und ich fand die iMacs mit dem schwarzen Rand so viel besser als die iMacs mit diesem hellen Rand.
Ja, also da gab es ja gerade am Anfang, als die neu vorgestellt wurden, auch mehrere so Untersuchungen und Videos dazu, dass wo Leute gezeigt haben, dass das halt auch die Farbtreue des Displays so ein bisschen verfälscht, wenn das da weiß ist, im Gegensatz zu, dass es dunkel ist. Und das ist einfach für die, oder der Farbtreue des Displays, ne, für das menschliche Auge, sehr hilft, wenn das sehr dunkel ist.
Jetzt sind wir halt vermutlich die Ausnahme, weil wir in dunklen Räumen sitzen und sie werden nur durch den Monitor erleuchtet. Und da sind schwarze Ränder einfach besser. Natürlich, für Leute, die den als Büro-PC oder als Empfangscomputer in der Hotellobby haben, da sieht der helle Rand freundlich aus. Das verstehe ich schon. Aber ich will das nicht. Ich möchte wieder einen 27 Zoll iMac und ich möchte, dass der einen dunklen Displayrand hat. Ich möchte nicht den Mac Mini zusammen an ein Studio-Display geknuppert empfehlen müssen. Ich möchte einen 27 Zoll iMac zurück. Und auch hier, der hat jetzt auch den M4-Prozessor, was mich gewundert hat, weil der ja auch erst vor kurzem den M3 bekommen hat. Aber da hatten wir schon mal drüber geredet, dass die M3 Production Line ein absehbares Ende hat, weshalb das iPad schon den M4-Prozessor bekommen hatte.
Genau, ne, also mit Anfang des M4s hatte ich da nochmal so Insights mit reingebracht, dass Apple dann doch gar nicht so unabhängig von der Chipindustrie ist, sondern sich da auch an die Linien bei TSMC richten muss und gar nicht so viele Freiheiten hat. Ne? Also die haben da einfach die Vorgaben auch, was TSMC gerade fertigen kann und was auch der also welche Prozesse da halt gerade, welche Straßen, welche Produktionsstraßen da aktuell existieren.
Aber was man jetzt hier auch sieht, wenn du mal den iMac durchkonfigurierst, der rechts unten iMac ist kein Produktionsgerät mehr. Also ich kenne einige, die haben den 5K iMac, den von 2015, wirklich geliebt, weil man den richtig hochrüsten konnte und der ein Top-Display hatte, Top-5K-Display, und da konntest du da dicke Computer reinwerfen, wie du es vorher nur in dem Tonnen-Mac Pro hattest. Und jetzt, selbst wenn ich Geld ausgeben wollte und ich nehme das Standardglas, dann kann ich hier nur 32 Gig Unified Memory reintun. Ich kann nur 2 Terabyte reintun. Und ich kann nicht mal auf 10 Gigabit Ethernet wechseln. Es gab ja früher den Ethernet-Port noch in dem Ladekabel. Und jetzt kann ich hier nur Gigabit Ethernet haben. Ich kann nicht, also ich kann nicht auf 10 Gigabit Ethernet den iMac.
Es ist halt kein iMac Pro, ne? Und das siehst du an daran, dass es keine dunkle Farbe gibt, auf jeden Fall. Bei Apple ist halt die dunkle Farbe immer irgendwie so Anzeichen für Pro und die gibt's irgendwie nur bei Pro-Geräten. Warum auch immer, macht irgendwie gar keinen Sinn. Aber es ist halt einfach kein Pro-Gerät, ne? Also Apple, wenn du irgendwie Pro bist, sollst du dir halt irgendwie ein MacBook Pro oder halt den Mac Studio inklusive dann einem Apple Display kaufen und dann ist man halt wieder bei einem sehr hohen Preis.
As we speak, wollte ich aktualisieren und das heißt, ups, the page you're looking doesn't exist.
Und ich bei mir bin geht bisschen, noch alles auf der deutschen Seite.
Bisschen irritiert. Ich bin auf der apple.com. So the highlights, ja, zeig mir wieder Pre-Order. Hier, Pre-Order. Vielleicht haben sie in der Sekunde, nein, sie haben nicht in der Sekunde geupdatet. Aber, also wir sehen, der iMac ist nicht mehr das Flagship Pro Device. Das ist das schon lange nicht, aber ich finde das schade. Also für mich war der iMac immer so der marktdominierende All-in-One-Computer und das ist er immer noch, aber halt nur, weil All-in-One-Computer komplett als Kategorie aussterben. Also ich würde, wenn wir uns hier mal anschauen, wenn wir den in der kleinen Konfiguration, also Standardglas, 24 Gig Unified Memory, 112 Gig SSD Storage und so weiter, dann wollen die für den 1,9 beziehungsweise in Euro vermutlich 2,000.
Und du hast einmal alles genommen?
Nee, ich habe die kleinste.
Welche Config war das jetzt?
Ich rede hier von der kleinsten M4 Config mit dem 10 Kerner. Also die haben einmal, sie haben den einmal für 8 Core, aber wenn wir den kleinen 10 Core vergleichen, ich sehe gerade, wenn man andersrum reingeht, also wenn man nicht den großen niedrig konfiguriert, sondern 10 Core, 16 Gig Unified Memory, wild. Der zweitgrößte Mac, den sie anbieten, mit 10 Core CPU, 10 Core GPU, wenn ich stattdessen den M4 ganz unten rechts iMac auswähle, dann kann ich den gar nicht auf 16 Gig runterrüsten, sondern sie scheinen M4-Varianten zu haben, die 16 Gig haben und M4-Varianten, die 24 Gig haben. Und ich glaube, das ist dann auch wieder so ein Ding mit Overshoot, also dass sie die immer auf 24 produzieren und dann, wenn da zu viel kaputt ist, als 16 rausgeben, weil ansonsten müsste ich ja den anderen auch runterkonfigurieren können auf 16.
Also ich hatte auch gerade die Vermutung, dass es entweder das ist oder dass es einfach so ein Konfigurator-Ding ist. Denn ich hatte auch vorhin bei den MacBooks das Thema, dass ich einfach als Grundkonfiguration ein anderes Gerät ausgewählt hatte als du. Und dann hatte ich gar nicht die Option, die du hattest, konnte gar nicht so weit runtergehen. Dann musste ich nochmal raus und wieder in das andere Grundmodell reingehen. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, dass es auch so ein bisschen dieses Konfigurator-Ding ist hier, wo sie auch wieder das Upselling gut betrieben haben und dann Pakete so zusammengebaut haben, dass man
irgendwann gar nicht mehr so weit nach unten gucken kann.
Ja, genau.
Ja, aber wenn wir hier mal als Referenz, wir hatten ja den 600 Euro beziehungsweise 599 Dollar beziehungsweise 680 Euro Mac Mini als Referenz, den kleinsten Mac Mini, den man Students empfehlen könnte. Und wenn wir hier den kleinsten iMac nehmen und den 10 Core hatte ja der Mac Mini auch, also 10 Core GPU, 10 Core CPU. Wir nehmen die 16 Gig wie bei dem Mac Mini und wir sagen 512 Gigabyte Storage, dann kostet der 1699, also ziemlich genau 1100 Dollar mehr. Und 1100 Dollar ist das Display und die Tastatur echt nicht wert. Also das ist ein gutes Display.
Wir sind bei, vor allem im Euro ist das nochmal ein bisschen krasser, wir sind bei knapp 2000 Euro und dann sind das quasi 1300 Euro für das Display.
Genau, also es ist dieselbe Rechenwumms wie im Mac Mini und okay, Display, Webcam und eine Tastatur. Gutes 4K-Display, das auch halbwegs elegant aussieht, wirst du für 300 Euro schießen können. Eine Webcam wirst du eine bessere bekommen oder du benutzt dein iPhone halt als Continuity-Camera. Also entweder du benutzt das iPhone als Webcam oder du kaufst eine Webcam für, sagen wir mal, 100 Euro, wenn du dick auftragen möchtest. Und na gut, verbaute Lautsprecher im iMac sind gut, aber das sind jetzt, das ist jetzt nicht der Rede wert. Du kannst noch ein paar AirPods dazulegen, AirPods Max sogar, und du bist immer noch unter dem Preis, den sie nur für den iMac haben wollen. Und das finde ich unverhältnismäßig. Also ich finde, der kleine iMac ist sein Geld nicht wert.
Ja, würde ich auch so sagen. Also dafür lieber ein Mac Mini und dann irgendwie ein Display noch kaufen und dann das daran drongeln. Jetzt kann man kann natürlich argumentieren, und das werden bestimmt Leute dann auch machen, die sagen, ja okay, das ist halt das 5K Apple Display und das ist halt farbentechnisch abgestimmt und geil. Und ja, das Display ist gut, aber ist es 1.300 Euro gut? Weiß ich nicht.
Wo wir da, ja, das Display ist gut, aber du könntest auch für $5,000 die Apple Vision Pro als Display haben.
Natürlich.
Immer wenn ich die sehe, jetzt auch gerade, wo wir auf der Apple.com so rumsurfen, ich habe das Gefühl, das ist kein Apple-Produkt. Also, die wird so wenig von dieser Firma noch beachtet, das ist schon auffallend.
Ja, das stimmt. Bin ja gespannt, ob da jetzt irgendwie noch ein Chip, im Laufe dieser Woche noch ein neuer Chip reinkommt oder sowas. Ich vermute ja nicht.
Übrigens, das Studio-Display, also Standalone-Studio-Display, das ist ja zugegeben, es ist größer. Das ist der Weg, wenn du den 27-Zoll iMac wieder haben möchtest. Aber das Studio-Display mit Standfuß, weil wir wollen ja den richtigen Tilt-Adjust-Stand wie beim So eine Frechheit. Aber ja, das ist, wenn ich das Studio-Display zum Mac Mini kaufen würde, dann ist es zwar ein 27-Zoll iMac, aber dann kostet der mich auch 2,5 oder so. Also das ist schon nicht richtig. Also Wir halten fest, Mac Mini, gute Preis-Leistung, wirklich sehr gute Preis-Leistung, wenn man rechts unten kauft. Also Konkurrenz zum Mac Studio. Die MacBook Pros sind ein bisschen teuer, aber bringen auch wirklich viel mit. Und die iMacs lohnen sich einfach nicht. Also da ist zu wenig passiert.
Ja, würde ich auch so unterschreiben. Und bei Displays muss man sich allgemein immer irgendwo anders umgucken. Schon seit Jahren.
Ich würde mich an den 2.000 Euro für den iMac nicht stören, wenn es ein 27-Zoll iMac wäre. Mhm. Also ich fände es immer noch hoch, aber ich fände es nicht so unverhältnismäßig wie jetzt.
Wird aber, glaube ich, nicht passieren. Also dann ist es halt, ein 27-Zoll iMac ist halt dann wieder ein Pro-Gerät oder machen sie auch irgendwann hoffentlich mal ein 32-Zoll iMac, weil ich 27-Zoll auch irgendwie ein bisschen zu klein finde. Aber das sagt jemand, der hier irgendwie mit 34 und 38-Zoll 21:9 Monitoren den ganzen Tag arbeitet oder im Tonstudio mit einem 43-Zoll Monitor. Genau, also, was wollte ich sagen? Genau, so ein 27-Zoll iMac ist ja wahrscheinlich ein Pro-Gerät und dann zahlt man auch wieder den Pro-Preis halt, ne?
Was für mich überhaupt kein Verkaufsargument für die neuen Macs ist, ist, dass sie überall schreiben Apple Intelligence. Also, du siehst ja hier auch in den Kurzübersichten für die neuen Geräte, dass sie alle Apple Intelligence ready sind. Das ist für mich so lange uninteressant, wie es das noch nicht gibt. Und das, was es im Moment gibt, das ist eine glorifizierte Autovervollständigung in Xcode, die ist schön, die wird nur 99,9% der Leute da draußen nicht betreffen. Und ansonsten, die Apple Intelligence, die es gerade gibt, ist nicht so sonderlich intelligent. Die hat nette Glow-Up-Animation, aber die kann ja noch nichts.
Ja, also wenn du mich fragst, bin ich auch Apple Intelligence ready. Ja, ich weiß nicht, das wurde ja auch in der Keynote, also in den Veröffentlichungsvideo jetzt an allen drei Tagen wieder überall mit sehr umfänglich erwähnt. Und das ist ja wieder das alte Thema, dass vor allem auch bei den iPhones da einfach Sachen beworben werden, die so aktuell nicht auf dem Markt sind.
Ja, das ist, sagen wir mal, zumindest ärgerlich. Aber ja, kommt ja im April 25 kommt Apple Intelligence dann auch nach Deutschland. Apropos Intelligenz und Deutschland, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, ChatGPT kann jetzt in Akzenten reden. Wir hatten ja schon mal die Unterhaltung, dass man ChatGPT hat einen very American Accent. Und ich habe in letzter Zeit dann Videos gesehen von Leuten, die außerhalb der EU sich mit ChatGPT unterhalten haben und ihm dann sowas gesagt haben wie, kannst du auch Plattdeutsch snacken? Und dann sagte, natürlich kann ich Plattdeutsch snacken. Und dann hat der Redakteur von der CT sich da ein bisschen drüber lustig gemacht und meinte, was bist du für ein Platt am Platten? Und dann hatten sie einen Unterschied zwischen Holsteiner Platt und Lübecker Platt. Und also wirklich lustige Unterhaltung. Du kannst es damit auch gut verwirren, wenn du ihm sagst, es soll bayerisch reden wie ein Berliner, dann bricht
es. Ich wollte gerade sagen, denn was ich direkt ausprobiert habe, ist auf Sächsisch zu reden. Und da haben wir ein bisschen auf Sächsisch geredet. Und das war herrlich. Herrlichst war das.
No.
Also, so. Also es hat bei Sächsisch hat sehr gut funktioniert, dass ChatGPT auch in Sächsisch bleibt. Bis dann irgendwann, also viele Wörter haben sich halt einfach wiederholt, also so Füllwörter oder sowas. War lustig, aber auch irgendwie ein bisschen sinnlos.
Ich würde jetzt ein Thema vorziehen, weil es gerade passt. Zum aktuellen Zeitpunkt ist diese Sendung 93 Minuten lang und wir haben ein Thema, wo es sich um 107 Minuten dreht. Vielleicht schaffen wir es ja, mit dem Thema fertig zu werden, bevor wir 107 Minuten knacken.
Okay, ich bin gespannt.
Und zwar hast du in unser Pad geschrieben, das TikTok-Suchtpotenzial ist geleakt. Ich habe die Woche das erste Mal in den Einstellungen gesehen, dass man mit relativ wenigen Klicks einstellen kann, dass du den MINT- bzw. STEM-Feed sehen möchtest, also den Naturwissenschafts-Feed. Und
das muss man einschalten.
Du kannst sagen, zeig mir nur den. Und dann zeigt es dir kein Entertainment, sondern nur Education. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mich huckt das mehr, aber ich habe dann auch mal in die Auswertung geschaut und mir die CSV-Datei geben lassen von meinem TikTok-Nutzungsverhalten und ich hatte in der Sendung mit Gavin immer mal wieder drüber geredet, dass ich so bei 1,5 Stunden TikTok in der Woche bin und ich habe es mal nachgeprüft und es ist sogar ein bisschen weniger, es sind 1 Stunde 22 Minuten, die ich im Durchschnitt in der Woche drauf schaue.
Ja, das ist schon sehr diszipliniert, würde ich sagen.
Naja, es ist im Wesentlichen, ich habe halt so einen guten Bekannten oder andersrum, ich habe einen guten Freund, der mein TikTok-Kontakt ist und wenn er was sieht, schickt er mir das und ich gucke das, dann scrolle ich ein bisschen, bis ich was sehe, was ich lustig finde, das schicke ich ihm und dann mache ich die App wieder zu. Das heißt, es ist so, er schickt mir was, ich sehe das, ich lache, ich scroll selbst 15 Minuten, ich schicke ihm was, App ist wieder zu. Und dann ist die nächste Interaktion halt, wenn er das gesehen hat, scrollt, was findet und mir schickt. Und das kann in einigen, also natürlich, es gibt auch Tage, an denen habe ich da 2 Stunden am Stück reingeschaut. Aber im Wochenmittel sind es halt nicht mal 1,5 Stunden, weil es dann auch Wochen gibt, in denen einfach alles andere viel zu interessant ist und man dafür keine Zeit hat. Und dementsprechend würde ich sagen, ich habe man hat dann halt seine anderen Nebenkriegsschauplätze. Ich höre viele Bücher und Podcasts, bei denen man auch sagen könnte, das ist im Wesentlichen Entertainment. Aber TikTok ist bei mir nicht so der große Zeitfresser. Aber du hier geleakt, gib uns Kontext, was ist passiert?
Ja, genau. Also wir hatten ja ganz groß, relativ ausführlich dann auch über das Gericht, über die Gerichtsprozesse oder über den Gerichtsprozess geredet, dass die USA aktuell gerade bei TikTok erzwingen möchte, dass es eine Abspaltung gibt der US-App. Und was man aber gar nicht so krass öffentlich mitbekommen hat, ist, dass es parallel noch weitere Gerichtsprozesse da gibt aus den USA. Und zwar klagen insgesamt wahrscheinlich inzwischen sogar mehr 13 US-Bundesstaaten gegen TikTok. Und zwar mit dem Vorwurf, dass TikTok bewusst Kinder und Jugendliche süchtig macht. Und im Laufe von diesen Gerichtsverhandlungen ist ein Dokument geleakt worden. Der Weg davon ist ein bisschen interessant, ein bisschen lustig auch. Und zwar ist das Ganze so geschehen, dass TikTok halt Dokumente, also ist ja oft so, dass so Gerichtsprozesse, dann werden Informationen angefordert und Dokumente müssen offengelegt werden. Und meistens werden dann Dokumente nicht vollständig offengelegt, sondern werden großflächig geschwärzt, damit nur die relevanten Parts und die Parts, die man irgendwie auch an die Öffentlichkeit kommen lassen möchte, dass nur die auch öffentlich verfügbar sind. Genau, und jetzt ist so passiert, dass dann TikTok ein Dokument veröffentlicht hat, in dem Schwärzungen gemacht wurden und dann ist, jetzt suche ich hier gerade mal ganz fix die Organisation raus, die das war, hier sehe ich es, genau, dann ist das US-Rundfunknetzwerk National Public Radio hingegangen, hat sich dieses Dokument mal angeschaut und hat festgestellt, dass es mit ganz bloßen Markieren des Textes im PDF und dann einem Command C und Command V in einem Textdokument den Text, der eigentlich geschwärzt war, einfach rauskopieren konnte.
Ein sogenannter Anfängerfehler.
Ja, genau. Ist natürlich in diesem Fall besonders kritisch für TikTok, denn es handelte sich um ein Dokument, in dem interne Untersuchungen erklärt wurden, und zwar interne Untersuchungen zum Suchtpotenzial von TikTok. Und die sind natürlich immer noch mal ein bisschen anders geschrieben als öffentlich verfügbare Untersuchungen. Und deswegen war es halt sehr interessant, was da alles so drin stand. Inzwischen ist dieses Dokument nicht mehr offiziell im Internet zu finden. Allerdings ist es so wie bei allem, was einmal im Internet ist, das bleibt im Internet, und wenn man gut danach sucht.
Es gibt Dinge, die verliert auch das Internet, aber ja.
Das stimmt wohl, aber gerade solche Dokumente gehen dann nicht so schnell aus dem Internet verloren, und wenn man explizit danach sucht auf bestimmten Seiten, dann kann man dieses Dokument auf jeden Fall immer noch finden, auch wenn es nicht mehr offiziell verfügbar sein soll. Aber in diesem Dokument, grob zusammengefasst, wurden halt Untersuchungen, die TikTok intern gemacht hat, einmal ausführlich erklärt. Und TikTok stellt darin fest, also was grundsätzlich untersucht wurde, ist, wie süchtig macht TikTok bei jugendlichen Nutzern. Und was festgestellt wurde, ist, dass ungefähr 260 TikTok-Videos, die ja immer relativ kurz sind, ausreichen, um einen jugendlichen Nutzer süchtig zu machen. Jetzt ist natürlich das Wort süchtig machen relativ ausdehnbar, sage ich jetzt mal so. Ne? In jedem Kontext bedeutet das leicht anders, und auch für jede Person bedeutet das etwas anderes. Allerdings ist es in dem Fall so definiert, dass man sagt, okay, es beeinflusst den Alltag so, dass Leute sich dazu hingezogen fühlen, diese App mehr zu verwenden, als sie vorher für getan hätten, sage ich jetzt mal so. Und wenn man das jetzt mal so ausrechnet, im Schnitt bedeuten 260 Videos circa 35 Minuten Spielzeit. Also Abspielzeit, so Scrollzeit. Und was grob bedeutet, dass im Zweifelsfall, wenn man sich, ein Jugendlicher sich diese App installiert und dann 35 Minuten in TikTok rumscrollt, schon die Gefahr besteht, süchtig zu werden. Und das ist erstmal eine Zahl, die muss man erstmal verarbeiten und sacken lassen. Dass es so wenig ist, hätte ich tatsächlich nicht gedacht, und dass es so schnell geht. Vor allem, wenn man sich dann anschaut, dass in dem gleichen Dokument auch untersucht wurden, was die durchschnittliche Nutzungszeit von Jugendlichen pro Tag ist. Und das sind nämlich 107 Minuten, also mehr als das Doppelte.
Mhm.
Genau, und da sieht man dann halt auch, dass im Durchschnitt jugendliche Menschen ungefähr 107 Minuten pro Tag in TikTok dann versenken. Und was auch in dem gleichen Dokument erläutert wird, sind so die Gegenmaßnahmen, die TikTok versucht hat, da zu unternehmen, was im Grunde nicht viel ist. In dem Dokument geht hervor, dass sie einen Hinweis eingeführt haben, der nach langer Nutzung dann erscheint. Und der sagt hier, hör mal, so ganz grob, der sagt hier, hör mal auf mit Doomscrolling. Das ist aber nur ein Hinweis, der weggeklickt werden kann und in den meisten Fällen halt auch weggeklickt wird. Das zeigt dann die Statistik, die sagt, durch die Einführung dieses Hinweises ist die durchschnittliche Nutzungszeit pro Tag nur um 1,5 Minuten gesunken. Was ja quasi nichts ist. Und das fand ich relativ interessante Erkenntnisse, die über einen relativ interessanten Weg geleakt wurden.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin hin und her gerissen, weil anderthalb Stunden am Tag ist, es ist ja nicht so, dass wenn die Kids die Zeit nicht auf TikTok verbringen würden, sie stattdessen anderthalb Stunden Spanisch lernen würden oder so, sondern die würden dann halt mehr Zeit auf YouTube oder auf Instagram rumhängen. Mhm. Und jetzt ist die Frage, ist das Problem, dass Kinder so viel am Smartphone hängen? Da würde ich sagen, tendenziell ja. Ist das ein TikTok-eigenes Problem? Würde ich sagen, definitiv nein. Also
Ja, auf jeden Fall. Das würde ich auch so sehen.
Ich würde auch da, es ist halt, ich habe viele Schlagzeilen dazu gesehen, die jetzt so auf TikTok gezeigt haben. Aber es ist ja bei weitem nicht so, dass wenn TikTok weg wäre, dann das Problem weg wäre, sondern die Kids würden halt Reels oder YouTube-Shorts gucken. Also das Problem ist eher das überwältigende Angebot von Spezialinteressen im Internet und der Weg, wie sie zu uns finden, werden halt immer optimierter. Und auch das, ich habe ja versucht, hier den Clip, dass ich mit dem Norm Ola geredet habe, als Short hochzuladen. Und TikTok hat mir die ganze Zeit da Steine in den Weg gesetzt und meinte so was wie, ja, aber ihr redet über Nazis, das können wir jetzt nicht ausspielen an unter 18-Jährige. Da dachte ich mir, okay, ist mir erstmal noch egal, dann sehen das halt über 18-Jährige. Und dann konnte es zwischendurch an niemanden mehr ausgespielt werden. Dann habe ich einen Einspruch eingelegt und dann hat es gesagt, das stimmt, ging gar nicht um Nazis, ging um Drogen, können wir auch nicht ausspielen, sorry.
Super.
Also TikTok filtert schon ziemlich stark vor, welche Inhalte da rein können. Und jetzt gibt es natürlich in der breiten Masse Leute, die es schaffen, mit Synonymen und so weiter, da immer noch politisch zu agitieren. Das möchte ich gar nicht in Frage stellen. Ich glaube nur, dass diesen Fokus auf TikTok zu haben, ist falsch, weil TikTok nicht das Problem ist, sondern das Problem sind Kinder, die unbeaufsichtigt Social Media benutzen.
Ja, ist sehr gut, dass du das so sagst, denn das ist nämlich eigentlich genau der Punkt, auf den ich kommen wollte. Ich glaube, die einzige Erkenntnis, die man hier mitnehmen kann, ist, dass es halt 260 Videos sind nach internen Untersuchungen, was ca. 35 Minuten sind, dass das wahrscheinlich bei TikTok eine kürzere Zeit ist als bei anderen Plattformen. Das kann man jetzt aber nicht sagen, weil es zu anderen Plattformen so diese Zahlen und diese Untersuchungen jetzt nicht offiziell gibt. Genau, ne, aber das ist wahrscheinlich schon so die einzige Erkenntnis, die man aus diesem Dokument daraus ziehen kann.
Und für die Boomer da draußen, wenn man im rechten Bildschirmrand den Finger aufs Display legt, kann man auch in doppelter Geschwindigkeit TikTok-Videos gucken. Also, nur um es gesagt zu haben, ich gucke auch TikTok in 2x.
Das ist sehr gut. Wusste noch nicht, dass es geht, aber ich habe mir auch nie TikTok runtergeladen. Bin da sowieso also jetzt jemand, der ein 26-jähriger Boomer, der von was erzählt, von was er keine Ahnung hat.
Gut. Ich von meiner Seite wäre mit den Themen für heute fertig. Wir haben eine Stunde 44, also länger als den täglichen TikTok-Konsum des eine Stunde 44, also länger als den durchschnittlichen täglichen TikTok-Konsum eines Jugendlichen gesendet.
Kommt drauf an, ob man es in 2x hört.
Ich möchte an dieser Stelle nochmal kurz ein paar Dinge einstreuen. Und zwar, es gibt eine neue Podcast-Reihe, die wir produzieren, also die ich produziere. Da habe ich heute die allererste Pilotfolge aufgenommen. Die wird am Sonntag, also am 3. oder ist der 3.? Ja. Sonntag, den 3.11. erscheinen. Und zwar heißt die Pressesprecher. Da rede ich mit verschiedenen Leuten über die Presse, deswegen der Titel Pressesprecher, wir sprechen über Presse. Und die Idee ist, ich habe so oft im Archiv von Spiegel, Taz, Emma, Zeit, Welt gestöbert und Leuten dann einzelne Artikel zugeschickt, die ich interessant fand. Und es hat sich immer angeboten, da mal einen Podcast draus zu machen. Und in der ersten Folge reden wir über zwei Artikel, einen aus 1974 und einen aus 1976. Der eine befasst sich mit dem Rauchen und wie es sich verändert hat und was man damals in die Wege geleitet hat. Und ich vergleiche das dann damit, wie heute, 50 Jahre später, sich die Tabakpolitik verändert hat. Und der andere befasst sich, weil wir ja gerade Spooky Season haben, mit dem Versuch, einen menschlichen Kopf auf einen anderen menschlichen Körper zu transplantieren. Und dem Arzt, der damals in der Forschung führend war und den ethischen Fragen, die katholische Kirche aufgeworfen hat. Wird Sonntag erscheinen, ist ein Dialogformat. Wir sprechen so sehr über die Artikel, dass man sie nicht gelesen haben muss. Also wir fassen sie zusammen, zitieren aus den Artikeln und reden dann über zeitgleich neu erschienene Statistiken, Erkenntnisse, Veränderungen in den Themengebieten. Und angesetzt ist es auf ungefähr eine Stunde Länge pro Folge, so dass es auch für ein Publikum, das nicht mega Bock auf langatmige Tech-Podcasts hat, ausgerichtet ist. Ja, und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr da reinhört. Ab Sonntag gibt es da dann was zu hören und das, ja, geht jetzt an den Start.
Genau, ich würde sagen, wir besprechen das dann einfach nochmal in der nächsten Folge, wenn es dann auch ein Feed gibt, und dann verlinken wir den auch am besten. Dann kann man von hier direkt den Feed abonnieren.
Über Domain gibt es schon, die-pressesprecher.de, und am Sonntag kommt die erste Folge raus.
Sehr gut.
Dann danke für alle, die diese Podcast-Sause hier unterstützen. Danke für Kommentare, Rückmeldungen, Anregungen. Denkt daran, bei YouTube vorbeizuschauen und den Algorithmus zu schreiben, dass das hier ein super Podcast ist, damit auch andere Leute ihn finden können. Und damit danke, Basti, für deine Zeit. Danke, Apple, dass ihr uns neue Themen für die Sendung geliefert habt, und bis bald.
Jo, also auch von mir danke fürs Zuhören und danke fürs Schneiden der Sendung immer. Das macht ja alles Ali immer in fleißiger Kleinstarbeit. Und ich gehe mal überlegen jetzt, ob ich 5.000 Euro ausgeben will für doppelte Leistung. Und vor allen Dingen gehe ich jetzt mal schauen, wie meine Glasfaserleitung hier vor der Tür aussieht. Also auch von mir, ciao, ciao.
5.000 Euro? Kauf doch lieber einen Verbrenner.